Wir blicken jetzt auf den VfL Wolfsburg in der Bundesliga der Männer und da gibt es so einige kritische Stimmen. Niko Kovac sieht es nicht ganz so kritisch. Ich bin gespannt, was Dennis Lindner gleich sagt. Der ist unser Experte heute hier im Rasenfunk und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Ich bleib dabei. Die Art und Weise, wie die Jungs das machen, ist richtig gut. Dass wir uns nicht belohnen, das ist das Ärgerliche, das ist das auch Enttäuschende für die ganze Mannschaft und auch für mich. Aber trotzdem, die Art und Weise gegen einen wirklich richtig guten Gegner hat mir heute richtig gut gefallen. Es ist so, wie es ist und ich erzähle Ihnen immer wieder dasselbe. Es tut mir leid. Sie können im Grunde genommen zu Hause bleiben und können das immer wieder abspielen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Es tut mir leid, Dennis, ich habe deinen Augenaufschlag gesehen, deine Ernüchterung, als dieser O-Ton begann und ich...
Das Schlimme ist, ich weiß, also es hätten halt jede Pressekonferenz nach einem der letzten 13 Spiele sein können. Ich hätte dir nicht sagen können, woher das kam.
Ah, verdammt, dieses Ratespiel wollte ich mit dir spielen. Es war nach dem Dortmund-Spiel tatsächlich, oder? Nee, es war das Frankfurt-Spiel. Siehst du, verdammt, ich weiß es selber nicht. Ich
müsste jetzt es hätte aber genauso gut, also Darmstadt, Heidenheim oder Bremen sein können. Es ist halt immer das Gleiche. So, wir machen das gut, wir belohnen uns nicht. Und das war ein sehr, sehr starker Gegner. Was ja auf eine Art auch immer stimmt, aber in Summe vielleicht irgendwann ein bisschen wenig ist.
Ja, also den wir belohnen uns nicht Supercut, den wollte ich ursprünglich erstellen. Aber der wäre, und das ist jetzt kein Witz, der wäre zu lang geworden. Also, weil er sagt das tatsächlich in fast jeder Pressekonferenz nach dem Spiel. Wir haben viel Aufwand betrieben. Und er sagt aber ganz oft, die Jungs haben sich nicht für ihren Aufwand belohnt und das tut mir für sie leid. Was auch sympathisch ist. Also, wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich habe jetzt zur Vorbereitung nochmal die letzten 5 Pressekonferenzen gehört von Niko Kovac. Und er ist nett, er ist sympathisch, er ist offen. Und er thematisiert ja sogar, dass er immer dasselbe sagt.
Es ist ja auch, also ich habe ja auch nicht das Gefühl, dass er nicht sieht, was das Problem ist, aber es werden halt keine Lösungen gefunden und das ist halt das viel Schlimmere eigentlich, weil das Problem ist, das kann mal passieren, das kann auch mal 3 Spiele passieren, dass man sehr, sehr gut spielt und sich dann aber nicht belohnt, aber wenn das halt eine komplette Rückrunde und das ist ja eigentlich schon seit Mitte der Hinrunde konstantes Problem, dass genau das passiert. So, man spielt in Phasen dann immer nicht schlecht, wo es dann auch gut aussieht, aber die sind halt viel zu kurz und spätestens, wenn man diesen riesen Fehler macht und ein Tor schießt, wird diese ganze Mannschaft plötzlich zu ich weiß nicht was und hört aber auch sofort auf damit, gut Fußball zu spielen und entscheidet sich, das jetzt zu verwalten, weil was soll schief gehen? Das ist ja noch nie schief gegangen, außer halt in den letzten 60 Partien.
Ah, ja, okay. Also ich werde gleich das einspielen, was Niko Kovac jetzt an dieser Stelle sagen würde. Vorher muss ich aber die Hörerinnen und Hörer abholen. Also wir wollen über den VfL Wolfsburg sprechen. Der liegt auf Rang 13 in der Tabelle. Man gehört damit zu den 4 Teams, die 25 Punkte haben nach 24 Spieltagen. Das ist nicht viel. Das sind aber auch 8 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln auf dem Relegationsplatz. Also herzlichen Dank an die Schnecken da hinten dran, dass man nicht so richtig hohen Puls bekommen muss. Der VfL, er ist noch sieglos in der Rückrunde. Kein Sieg, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen, 9-11 Tore. Eine sehr ausgeglichene Bilanz. Und wenn du jetzt aber schon so anfängst, das hier so zu kategorisieren, wie die Leistung gerade ist, dann hören wir uns doch vielleicht an der Stelle doch auch nochmal kurz an, was Niko Kovac dazu sagt. Denn der sieht das Ganze so.
Ja, ich habe mich ja schon mehrmals wiederholt. Ich bin überhaupt nicht entscheidend in dem ganzen Film. Es geht um die Jungs und es geht um die Mannschaft. Und ich sage es ganz salopp, es gibt die A- und die B-Note. Die A-Note ist die, dass wir im Moment 24 Punkte haben. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir haben sehr viel mehr eigentlich verdient. Aber wenn ich mir die B-Note anschaue, dann bin ich sehr zufrieden. Nicht nur mit dem heutigen Spiel, sondern auch mit den letzten Wochen. Wir haben jetzt, ich glaube, 5 Unentschieden in der Rückserie und eine Niederlage gegen Union. Sie werden mich vielleicht auslachen, aber wir müssen Minimum 8 Punkte mehr haben. Ist so. Haben wir nicht. Deswegen haben Sie das Recht, das zu fragen. Und ich gebe Ihnen leider nur die Antwort, die ich habe im Petto.
Also man kann es auch irgendwie anders sehen, Dennis. Mindestens 8 Punkte mehr müssten es sein.
Ja, also wahrscheinlich hat er nicht mal ganz Unrecht. Wahrscheinlich wären ein paar mehr Punkte drin gewesen, also von den Spielverläufen her. Aber es hilft ja nichts, wenn man sagt, man hätte die Punkte holen müssen, wenn das Spiel in der 85. Minute zu Ende wäre. Es ist ja irgendwann auch mal diese Tabelle rumgegangen, wo drin, also wo man erste Halbzeit gegenüber der zweiten Halbzeit gehalten hat. Und in der ersten Halbzeit hat der VfL, ich glaube, auf Champions League Niveau gespielt und demzufolge in der zweiten Halbzeit nicht so. Und ja, ich glaube, es ist Niko Kovacs Job, dafür zu sorgen, dass man vielleicht in der ersten Halbzeit da bleibt oder ein bisschen schwächer wird, dafür in der zweiten Halbzeit deutlich, deutlich besser wird. Weil das Problem ist ja auch, es gibt ja keine Hinweise darauf, dass die Mannschaft nicht fit sei oder so. Weil wenn man sich das anguckt, wie die spielen, da gibt's ja keinen großen Abfall zur zweiten Halbzeit hin, wo man sagt, also so das Marc-van-Bommel-Problem, dass sie ab der 60. ja. Minute praktisch im Sauerstoffzelt hätten spielen müssen. So, das ist ja nicht so. Die sind ja topfit, das läuft ja alles. Es fehlt halt irgendwo im Kopf, in der Einstellung. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären.
Ja, wir müssen dem jetzt aber dennoch auf den Grund gehen. Aber vielleicht sind das sogar genau die 8 Punkte, die Niko Kovac mehr sieht. Denn in der Tabelle der ersten Hälfte hat man tatsächlich 33 Punkte, Rang 9. Also nicht mehr Champions League, aber nah dran. Und das sind ja genau die 8 Punkte mehr als die man jetzt hat. Also lass mal da reingehen in die ganze Problematik. Dass der VfL nicht immer herzerfrischend spielt, das hat jeder mitbekommen, der den Rasenfunk die letzten Wochen, ich möchte sagen Monate gehört hat, denn dieses Problem zieht sich durch die Saison. Was man aber auch anerkennen muss, und ich habe auch versucht, das im Rasenfunk zu tun, in den einzelnen Analysesendungen, in der jüngeren Vergangenheit waren die Leistungen besser. Die Ergebnisse sind immer gleich geblieben, unentschieden, gewinnen kann man nicht mehr seit dem Auswärtsspiel bei Darmstadt. Wann war das eigentlich? November irgendwann oder war es
Dezember? Ich weiß, ich glaube, es war noch schwarz-weiß, meine ich.
Also ja, genau, also es ist eine ganze Weile her. Aber die Leistungen sind doch besser geworden. Und jetzt eben in der jüngsten Vergangenheit ein knappes 2-3 gegen Stuttgart, ein 2-2 bei Eintracht Frankfurt, ein 1-1 gegen Borussia Dortmund, an dem hat man sich natürlich auch hochgezogen. Ein knappes 0-1 bei Union, wo man noch diesen Pfostenschuss hat, der auch reingehen kann. Und Niko Kovac ist ja auch immer sehr gut da drin, das auch quasi hervorzustellen und zu sagen, es haben wieder die Details gefehlt. Unrecht hat er ja doch irgendwie auch nicht.
Nee, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er noch in Amt und Würden ist beim VfL, weil man halt mit den Verantwortlichen, also Sebastian Schinzilortz und Marcel Schäfer, ich war kurz nach der Winterpause gab es ein Fanclub-Treffen, wo Sebastian Schinzilortz war und da hat er so gesagt, ich kann das genaue Zitat nicht mehr hinkriegen, aber es hieß so im Endeffekt, man hat sich gemeinsam entschieden, nicht mehr so viel rum zu experimentieren, sondern eine feste Formation zu finden.
Ah, weniger Rotation also.
Mit der Viererkette hinten und ja, also ein festes System zu spielen, weil das Problem war ja in der Hinrunde größtenteils, da war ja im Endeffekt das Problem dasselbe, man hat ein paar mehr Punkte geholt, aber man hat nicht schön gespielt, man hat wahnsinnig inkonstant gespielt und das hat man jetzt zumindest auf der Formationsseite schon mal aufgegeben, also sprich, man spielt jetzt konstant mit Viererkette, wofür dieser Kader ausgelegt ist, wo ich bis heute nicht weiß, wer auf die Idee gekommen ist, dann zu sagen, ja, Kader für Viererkette, dann kann Dreierkette ja genauso gut funktionieren oder Fünfer oder ich weiß nicht, zwei Vorstopper mit Libero. Wir haben alles durchgehabt diese Saison. Und da wurde dann, ja, wie gesagt, wurde gemeinsam beschlossen, dass man jetzt eine fixe Formation wählt. Das wurde wohl in einem erregten und lauten Gespräch sozusagen beschlossen. Und das klingt ja schon ein bisschen, als hätte man gesagt, okay, wir müssen uns jetzt auf irgendwas einigen, sonst müssen wir uns im Winter trennen. Also so habe ich das ein bisschen zwischen den Zeilen rausinterpretiert, so komplett Bauchgefühl, aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass man da Niko Kovac auch gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie Konstanz reinbringen und weil über Konstanz in der Formation wollte man Konstanz in die Leistung bringen. Da muss man sagen, das hat man geschafft. Nicht da, wo man es haben wollte, aber es ist konstant geworden und nichtsdestotrotz ist es aber halt auch immer noch im Personal, wo ich nicht ganz folgen kann. Also da sind Entscheidungen manchmal drin, die überraschen einen einfach so als Fan. So, man sieht sich das von außen an und man weiß nicht so. Dann haben wir in der Winterpause Kevin Behrens geholt. Ich weiß, was die Idee dahinter ist. Also die Idee ist offensichtlich, dass Jonas Wind als einzige Spitze nicht richtig der ideale Spieler ist. Der ist eher so ein Spieler, der um den Neun herum spielt. Aber Lukas Metscher ist halt seit praktisch Saisonbeginn verletzt. Und warum fällt einem am letzten Transfertag sozusagen ein, ach ja, Mensch, da ist ja was. Nur um dann 2 Wochen später Lucas Metscher wieder einwechseln zu können, weil der wieder fit ist. Mit dem Resultat, dass Jenad Pejinovic gar nicht mehr mitfahren darf. Und das sind halt immer so
das Talent, auf das viele Wolfsburg-Fans gehofft haben.
Genau das. Der halt, also ich hatte das Glück, ihn 2-3 Mal in der U19 spielen zu sehen. Und das ist halt wirklich ein echten Talent, der man merkt in dieser jungen Mannschaft, wie der vorne weggeht, wie der halt auch mit der Erfahrung von 28 Minuten Bundesliga oder wie viel es inzwischen leider erst ist, trotzdem vorne weggeht. Ich habe ihn gegen die Hertha spielen sehen, die ja aktuell in der U19 Liga in der auch die VfL Junioren spielen, Tabellenführer sind, und das war schon wirklich stark. Also er hat wirklich tolle Ansätze gezeigt und auch seine kurzen Einsätze in der Bundesliga haben eigentlich gezeigt, daraus kann was werden, man muss halt nur auf ihn bauen. Und das ist ja eigentlich auch die Idee, die man in Wolfsburg hat, junge Spieler aufbauen, fördern, um sie dann gegebenenfalls teuer zu verkaufen, so den Micky-Fande-Feen-Weg. Mhm. Aber das geht halt nicht, wenn du dann mit Kevin Behrens das exakte Gegenteil kaufst. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das ist für den Spieler auch schlecht, weil, also jetzt in den letzten Spielen wurde dann auch immer Amin Saar eingewechselt, der halt seit er in Wolfsburg ist, also wirklich absurd wenig Leistung bringt. Es tut mir wahnsinnig leid für den, aber ich weiß nicht, was wir mit dem wollen. Es ist eine Riesenenttäuschung, diese Laie zum Glück nur. Ich hoffe, dass da nichts passiert, weil die Ablösesumme wäre auch wieder viel zu hoch für einen Spieler, der so wenig leistet und dafür einem jungen Spieler den Platz wegnimmt. Das ist schade und das passt halt eigentlich auch nicht zum eingeschlagenen und geplanten Weg, den man uns so versprochen hat.
Also Niko Kovac hat über Armin Saar gesagt, es wird langsam immer besser und er bekommt immer ein besseres Gefühl zu Ball und wie Wolfsburg spielen will. Er hat aber auch auf die Frage dann, warum denn Jonas Wind jetzt im letzten Spiel nicht gespielt hätte, das würde dich ja wahrscheinlich auch gewundert haben, formstärkster Spieler eigentlich so ein bisschen beim VfL, hat er gesagt, ja, Kevin Behrens, also zum einen, der hätte jetzt ja getroffen. Ich weiß nicht, ob er damit sagen wollte, dass er jetzt einen Lauf hat, aber dann kam, glaube ich, die eigentliche Antwort. Im Verteidigen ist Kevin Behrens besser und in den Läufen hinter die Tiefe. Das klingt so, als hätte man jetzt 4 Spieler für eigentlich dann doch nur eine Position im Sturm. Nämlich, also du hast Behrens, du hast Wind, du hast Metscher, dazu muss man sagen, so lange wie er verletzt war, mit dem kannst du nicht fest planen. Dann hast du Armin Saar und dann kommt erst das Talent, was irgendwie alle Wolfsburg-Fans sehen wollen. Das klingt für mich ein bisschen so, als ob man Panik bekommen hätte, ob des Tabellenstands und sich gedacht hat, boah, lieber nochmal einen Knipser mit Erfahrung holen, der gerade auch eine schwache Phase zwar durchmacht, aber schon gezeigt hat, er kann das, nicht, dass wir irgendwie da hinten noch tiefer reinrutschen.
Den Eindruck macht es komplett, ja. Also ich habe auch noch keine bessere Begründung gehört als im Endeffekt, dass man ein bisschen Sorge hatte. So mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, kam dann auch die Sorge auf, dass das mit Lucas Metscher halt gar nichts mehr wird, weil der hat halt wirklich jetzt sehr lange mit sehr, sehr fiesen Verletzungen zu tun gehabt. Umso schöner, dass er jetzt wieder da ist und sogar ein Tor gemacht hat. Aber ja, das sind halt 3 Spiele, die man dann ohne Kevin Behrens hätte auskommen müssen, sozusagen, um jetzt langsam wieder auf Lucas Metscher zu setzen. Deswegen wirkt es schon ein bisschen undurchdacht. Und ja, selbst wenn man jetzt sich sagt, okay, wenn wir Behrens und Wind zusammenspielen lassen, also Wind so als, ich weiß nicht, 10,5 oder 9,5 oder irgendwie sowas spielen zu lassen, das hätte man notfalls halt auch mit Lovro Meier und Jonas Wind spielen können, ohne Kevin Behrens zu holen. Also das hätte mit den beiden mit Sicherheit auch funktioniert. Ich glaube, es wurde noch gar nicht ausprobiert und ja, das ist ein bisschen schade und das wirkt halt auch so ein bisschen unausgewogen.
Ja, beziehungsweise kann es sein, dass dann doch die eine Sache, die Kevin Behrens von den anderen Stürmern unterscheidet, die Abschlussstärke in der Luft ist und dass man vielleicht gesehen hat, an den Dingen, die nicht funktioniert haben in der Hinrunde, wir müssen dann doch wieder mehr über Flanken spielen, wir wollen mehr über Flanken spielen. Man hat ja auch Spieler, die sich ja nicht nur im 1 gegen 1 durchsetzen, sondern Baku hat ja schon ganz fantastische Flanken geschlagen und Maier kann das ja eigentlich auch, haben wir ja auch schon gesehen in der Rückrunde. Also, dass das vielleicht so der X-Faktor ist, den man jetzt, also dass man so 2 Hauptdinge verändert. Zum einen jetzt, die Rotation hört jetzt mal auf und das ist jetzt immer 4-2-3-1, so, fertig. Komplett hört sie nicht auf, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ja. Aber im Groben und Ganzen hört sie auf, zumindest die Systemrotation hört auf. Und das Zweite ist dann doch wieder eher so simple Wege in den Strafraum mit eben Flanken von links und rechts.
Ja, prinzipiell ist das ja auch keine schlechte Idee, weil also das war ja eins der ganz großen Probleme, dass man viel zu wenig in den Strafraum gekommen ist. Nichtsdestotrotz also es macht jetzt bisher noch nicht den Eindruck, als wäre damit jetzt der Schlüssel umgedreht und man muss die Tür nur noch aufmachen. Also da fehlt dann immer noch ein bisschen was. Also nur über die Außen und in die Mitte bolzen funktioniert halt auch nicht. Und ich glaube, also ich habe jetzt leider keine Statistik zur Hand, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass wir so übermäßig viele Flanken geschlagen haben, da, wo man sagen könnte, dass das bringt's jetzt voran.
Ja, nee, das stimmt tatsächlich. Aber woran liegt es denn dann? Also was fehlt denn dann beim VfL?
Es fehlt im Endeffekt, also ganz brutales, seit Kevin De Bruyne, irgendjemand, der mal aus dem Nichts Chancen, ja, ich weiß, das ist ein bisschen hart und dazwischen waren auch schon ein paar schöne, also waren auch gute Spiele und auch gute Phasen, so die Glasner-Zeit ist ja auch ohne Kevin De Bruyne ausgekommen, aber wenn man so rumfragt, es fehlt uns wahnsinnig lange so diese Möglichkeit, kreativ zu sein, offensiv kreativ zu sein und das ist unter Niko Kovac halt gerade wirklich ein kleines Problem. Also Oliver Glasner hat das geschafft, die Mannschaft so zu formen, dass sie das ausspielen konnte, dass da halt auch Kreativität und konstantes Offensivspiel war. Aber seitdem ist es halt irgendwie immer ein bisschen hakelig, ein bisschen mau. Die letzte Saison unter Niko Kovac war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn man ehrlich ist. Also man hat am letzten Tag auf peinlichste Art und Weise den Europapokal verschenkt und
gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten Hertha BSC.
Ja, der mit der U19, die Gena Pitinovic besiegt hat, praktisch angetreten ist. Also darum. Und da gab es halt, das war ja nicht das einzige Spiel, das ein bisschen doof war. Da waren auch ein paar mehr davon. Und im Endeffekt setzt sich das jetzt fort. So, wir hatten letzte Saison mit Felix Metscher und Micky van der Veen zwei wirklich tolle Spieler, die halt auch die Spielweise offensichtlich sehr, sehr gut umsetzen konnten. Aber daran kann es eigentlich nicht liegen, dass die gegangen sind, dass es jetzt nicht mehr vorangeht. Also darum ist es halt ein bisschen traurig. Es wirkt halt, wenn man sich die Spiele anguckt, hat man häufig so den Eindruck, es fehlt so das Zusammenspiel, die Automatismen, wie man so schön sagt, fehlen immer so ein bisschen. Also immer mal wieder sind so Pässe dabei, wo man denkt, der wäre voll gut gewesen, wenn dein Mitspieler gewusst hätte, dass du das vorhast. Und das ist, ja, dadurch nimmt man sich halt immer wieder den Schwung. Also das ist häufig dann so dieser vorletzte Pass. Der es dann nicht in die Sportschau schafft, sondern weil er halt einen Meter daneben geht. Und deswegen sieht's da dann noch viel, viel schlimmer aus. Aber ja, irgendwie fehlt da die Konstanz. Da fehlt mir auch immer wieder ein bisschen das Verständnis. Also wir hatten letzte Saison mit Wimmer und Kaminski eine Flügelzange, die jetzt nicht überragend gut war, aber die wirklich konstant gescored hat. Also Wimmer hatte acht Assists. Kaminski hat auch wirklich gut gespielt. Der hat auf dem Scoreboard nicht so übertrieben gut sich dargestellt, aber der hat gut gespielt, der hat Einsatz gezeigt, hat halt defensiv auch viel mitgeholfen und der spielt diese Saison praktisch gar keine Rolle. Wimmer ist jetzt nach seiner Verletzung einmal wiedergekommen, nur um jetzt gegen Stuttgart plötzlich wieder auf der Tribüne zu sitzen und das ist halt alles, ja, es wirkt so unausgegoren, so als wüsste man selber nicht, was man genau eigentlich will.
Ja, aber war das unter Glasner wirklich so viel besser? Denn wenn ich überlege, wenn du jetzt gerade sagst, Metscher fehlt natürlich, also Felix Metscher jetzt natürlich, was hat der gemacht? Naja, der hat den Ball getragen, der hat den Ball quasi in die Hand genommen und dann hat er ihn nach vorne getragen ins Angriffsdrittel und da hatte er dann manchmal ganz gute Ideen. Da hat er einen Steckpass gespielt, er hat selber einen Abschluss gesucht, hat auf den Flügel rausgespielt, das ist so das, was Felix Metscher kann. Aber wenn ich jetzt ansonsten über kreative Elemente unter Glasner nachdenke, ich meine, das ist gefühlt auch schon wieder Jahrzehnte her in meinem Kopf, aber so arg viel mehr fällt mir da jetzt gar nicht ein, was vergesse ich da?
Nee, ich habe auch gerade, während ich erzählt habe, so drüber nachgedacht, was kannst du eigentlich jetzt so als so wirklich positives Element nehmen? Aber es war halt einfach nur, ja, es war halt schnell nach vorne gespielt. Also immer relativ vertikales Spiel. Also sprich, jetzt keine großen Schnörkel, sondern direkt nach vorne und hoffen, dass es klappt. Und das hat in dem Moment gut zum Kader gepasst. Und seit wir diesen absurden Fehlversuch mit Marc van Bommel hatten, wo wir dann versucht haben, mit wirklich ganz viel Ballbesitz zu spielen, funktioniert das irgendwie nicht mehr, als hätte die Mannschaft irgendwas verlernt dadurch. Und jetzt versucht Niko Kovac das gerade wieder ein bisschen durchzuziehen, also mit langen Bällen so auf die Außen hinter die Kette zu spielen, in der Hoffnung, dass da mal Räume entstehen. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass die Bundesliga das nicht verteidigen kann.
Tiefenläufe. Das Thema sind Tiefenläufe. Er hat es damals, glaube ich, in seiner Antrittspressekonferenz oder ganz früh hat er schon mal gesagt, dass die besten Teams Europas sich auszeichnen durch die meisten Tiefenläufe. Und das war ja auch ein Hauptproblem in der Hinrunde, dass der Ball oft in den Fuß gespielt wurde und nicht in den Raum. Deswegen war das Spiel unglaublich langsam und eben nicht nur ausrechenbar, sondern auch für neutrale Zuschauer wahnsinnig langweilig und für dich unglaublich nervig. Nehme ich zumindest an, dass das so war. Auch da gibt es ja aber jetzt eine kleine Weiterentwicklung. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob alles gut wäre beim VfL. Wir werden sicherlich ganz oft auch noch über kritische Sachen sprechen. Aber ich habe das Gefühl, dieses Grundtempo ist in Phasen der Spiele doch wieder höher. Die Intensität ist jetzt nicht nur eine zerstörerische Intensität, sondern da sind auch oft eben Läufe, die dann eben ja fast einen Pass herausfordern. Also der plakativste Spieler, der das gar nicht immer perfekt macht, aber ist für mich der Riedle Baku, weil der eben immer wieder läuft und manchmal auch so, dass er gar nicht anspielbar ist und dann im Abseits steht. Aber er tut es eben immer wieder und deswegen hast du allein die Option, einfach mal hinter die Kette auf ihn zu spielen.
Ja, genau, genau. Also den Eindruck habe ich auch, dass daran wirklich, also dass das auch anderen aufgefallen ist und dass man wirklich versucht, da uns, also ein bisschen voranzugehen, da etwas mehr Schwung ins Spiel zu bringen. Und das macht ein bisschen Hoffnung. Ich meine, wir hätten jetzt mit Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und jetzt als nächsten Leverkusen nicht unbedingt die Teams, wo man zeigen kann, was man kann, sondern wo man
vielleicht
halt
schon. Ja, sind es nicht vielleicht genau die richtigen Teams gerade für Wolfsburg?
Das wollte ich gerade sagen, weil also es ist halt. Die machen es uns ein bisschen leichter, weil da ist halt keiner, der sagt, nehmt ihr halt mal den Ball und zeigt, was ihr könnt, was, weiß ich nicht, ein Darmstadt, ein Heidenheim auf ihre Art machen, die halt alle ganz andere Konzepte spielen, aber gegen, ja, ich weiß nicht, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart, die wollen halt auch den Ball haben und die versuchen auch mal mitzuspielen und geben dann auch mal Räume frei, die man nutzen kann und man muss sie halt nur nutzen und da fehlt halt noch ein bisschen die Souveränität. Ich glaube, da fehlt dann tatsächlich jetzt klinge ich wie Niko Kovac, aber es fehlt nur das Erfolgserlebnis vielleicht. Aber dann könnte das tatsächlich, also es ist wirklich so dieses Knotenplatzen-Problem vielleicht, dass wirklich nur so, es einmal über 90 Minuten klappen muss. Und also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie dann eine Serie starten und Leverkusen zittern muss, aber es kann ja trotzdem sein, dass mal so 2-3 Spiele hintereinander gewonnen werden. Dann sieht das ja, wenn man sich die,
das hat aber zuletzt am zweiten Spieltag 2 Spiele nacheinander gewonnen.
Oh Gott, ja. Und die auch wahnsinnig souverän, das darf man nicht vergessen. Ja,
gegen Heidenheim und Köln.
Ja, stimmt. Da standen wir aber in der Tabelle auch vorne. Aber zurück zum Thema, ich will es nicht gleich so schlecht machen, aber wenn man jetzt wirklich mal, sagen wir mal, 2 Spiele hintereinander gewinnt, dann hat man ja gleich, also dann sieht die Tabelle ja, so wie die Bundesliga gerade ist, plötzlich ganz anders aus. Also es ist nicht so, dass es dann himmelhoch jauchzend ist, aber dann ist man zumindest nicht in so einer ganz fiesen Gegend, sondern dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann ist man irgendwie, weiß ich nicht, 8., 9., je nachdem, wie es läuft.
Ich meine, das ist ja das, was Niko Kovac auch in der Hinrunde schon die ganze Zeit betont hat. Wir sind immer noch nur 4 Punkte vom Europapokal, das kann ganz schnell werden. Ich glaube allerdings an diese Knotenplatz-These nicht. Also Pellegrino Matarazzo ist ganz interessant, der hat die ganz ähnliche Argumentationslinie in den letzten Wochen gefahren, weil ja auch Hoffenheim aus einer Ergebniskrise kam. Und da hatte ich aber noch eher den Eindruck, der hat gesagt, ey, wir müssen jetzt einmal gewinnen und dann werden wir eine Serie starten. Ihr werdet sehen, dann wird alles kippen. Wir müssen den Kipppunkt erreichen. Und da dachte ich mir, ja, da könnte was dran sein, weil es gibt bei Hoffenheim viele Dinge, die funktionieren. Und halt tatsächlich Abschlusspech und halt diese unglaublich dummen Gegentreffer, die sie immer fangen. Aber das ist was für den TSG-Schwerpunkt. Bei Wolfsburg allerdings muss ich sagen, das, was immer noch da ist, bei allen Dingen, die jetzt besser geworden sind und wo ich es auch gut finde, dass wir das jetzt vorangestellt mal so ein bisschen behandelt haben, was immer noch da ist, ist diese unerklärliche Passivität, wenn man 1-0 führt. Man hat fast das Gefühl, das Schlechteste, was Wolfsburg passieren kann, ist das, was gegen wen hat man das ganz früh 1-0 geschossen? Gegen Frankfurt,
glaube ich. Frankfurt, oder? Ja. 3. Minute.
Das ist eigentlich das Schlechteste, was Wolfsburg passieren kann, weil dann wissen sie nicht mehr, also dann wissen sie quasi in ihrem Kopf, okay, wir wollen jetzt kontern, aber es funktioniert halt gar nicht. Und sie werden immer passiver und immer tiefer und geraten dann eben in einen Strudel auch aus Fehlern rein. Das war gegen Frankfurt nicht komplett so, nicht ab dem 1-0, das wäre jetzt falsch, aber hinten raus hatte Frankfurt dann doch wieder einige ganz gute Chancen. Warum hat sich das nicht verändert und ist das vielleicht sogar das Grundproblem, wenn wir darüber sprechen, dass ja auch viele Fans und Medienberichterstattende den VfL sehr kritisch sehen, dass es eben gar nicht die Ergebnisse sind und diese Phasen, in denen es gut ist, sondern diese Phasen, in denen man das Gefühl hat, es ist selbstverschuldet schlecht.
Ja, hundertprozentig. Also ich kann dazu, also ich habe keine Idee, wie das kommt. Also weil das Ding ist, der Trainer spricht es an, die Mannschaft spricht es an, der Manager, der Sportdirektor, das Maskottchen, die Putz, alle wissen, was das Problem ist, weil es ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Das ist so oft passiert, aber es ist halt so ein bisschen, als würde man auf der Straße stehen und ins Licht gucken und denken, oha, das Auto kommt aber näher und dann kommt das näher und ja, dann kommt das näher und man steht da immer noch und denkt, das kommt jetzt aber nicht. Und man weiß genau, was passiert. So, ich habe das Heidenheim-Spiel mit kommentieren dürfen zu Beginn der Rückrunde und es war wirklich genau so. Man geht in Führung, man hat teilweise richtig tolle Spielzüge, das wirkt wie aus einem Guss, das ist richtig gut. Man denkt, toll, die Rückrunde, das wird jetzt alles ein bisschen besser. Und dann so, also lag mich nicht auf die Minute fest, spätestens aber ab der 63. Minute gefühlt, fängt es dann an, dass man denkt, ja, wir stellen uns mal einen Meter weiter nach hinten, das ist uns sicherer. Und würden Spiele 240 Minuten stehen, die würden irgendwann außerhalb des Stadions ihre Abwehrkette aufbauen, weil sie so weit nach hinten gewandert sind. Und ich kann es nicht erklären und niemand kann das. Also, weil alle wissen eigentlich, dass das ein Problem ist und machen es aber trotzdem. Und ich kann es nicht. Es kann ja auch nicht der Wunsch des Trainers sein, dass man sagt, 1-0, sehr gut, damit hören wir jetzt auf zu spielen, mal gucken, was der Gegner macht, weil das scheint ja nicht zu funktionieren. Das sagt auch die Tabelle.
Ja, das war nämlich auch, da hat man auch in der 7. Minute das 1-0 geschossen gegen Heidenheim. Das war ja dann das zweite Spiel in diesem Kalenderjahr und das erste dann der Rückrunde. Kann es sein, dass das eigentliche Problem, wir reden immer viel über die fehlende Offensive und dass es eben nach vorne hin so unspektakulär ist, stimmt ja in Teilen auch. 30 Tore nach 24 Spieltagen sind nicht viel. Aber kann es sein, dass wir vielleicht dann über den Elefanten im Raum zu selten sprechen, nämlich dass die Defensive zu schlecht ist? 39 Gegentreffer?
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil des Problems. Also da sind halt immer wieder so, auch hier wieder Klassiker des Trainersprechs, individuelle Fehler gerne am Start, aber halt auch trotzdem auch mannschaftstaktische Fehler, die dann halt zu sowas führen. So, dann hast du halt auch immer wieder Spieler, die so absurde Aussätze haben. Du hast schon Riedle Barco als offensiv sehr positiv hervorgehoben. Der ist halt auf der Gegenseite defensiv, macht der teilweise so absurde Fehler und verpennt so viele Sachen. Das kann nicht sein. Jetzt gegen Stuttgart war es dann einmal Kevin Paredes, der mir eingefallen ist, ja, der mir so spontan einfällt, der das große Glück hatte, dass das Tor abseits war, wo er den Stuttgarter mehr oder weniger einfach laufen lässt. Und das sind halt genau diese Kleinigkeiten. Vielleicht fehlt auch, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, was Micky van der Veen nämlich mitgebracht habe. Ich glaube, der ist inzwischen, glaube ich, einer der schnellsten Spieler der Premier League. Also tatsächlich als Innenverteidiger schneller als diese ganzen Dribbelkönige aus England ist. Dass der gemeinsam mit seinen Mitspielern letzte Saison da hinten doch einiges, ich sag mal, individuell rausgeholt hat. Der offensichtlich eine Qualität hat, die bei aller Sympathie, die ich für Moritz Jens und Sepp Bourneau und Herrn Cesiger habe, die halt einfach abhanden gekommen ist. Und die dann, wenn dann Maxence Lacroix noch einen seiner, also der hat halt auch das Tempo, der hat nur nicht das Glück, das Micky van der Veen letzte Saison hatte, dass der wirklich absurde Grätschen teilweise genutzt hat, um den letzten Ball zu verteidigen. Und das scheint jetzt zu fehlen ein Stück weit. Und nun ja, vielleicht sind es so die Kleinigkeiten, die zusammenhängen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es halt ein mannschaftstaktisches Problem. Also es ist auf den Weggang eines 19-Jährigen zu schieben, wäre dann auch, glaube ich, ein bisschen unfair was die ganze Mannschaft angeht.
Ja, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und ich will jetzt nicht so tun, als ob der Kader von Wolfsburg schlecht wäre. Vor allem natürlich im Ligavergleich. Es gibt ganz viele Teams, die hätten gerne die Mittel, die Wolfsburg hätte. Aber wenn ich mir eben angucke, Lacroix, Cesiger, Jens Bornau als Innenverteidigung und als Außenverteidigung, wenn er denn spielt, Rogerio oder Mähle, Baku, ja, und dann Kilian Fischer und Cesiger, als der kann auch noch außen spielen, hat ja gar nicht so wirklich stattgefunden. Man hat eher dann irgendwie noch andere Konstellationen da hinten drin gesehen. Plötzlich muss ein Kevin Paredes gegen Wagnermann eben dann den Linksverteidiger geben in einer dann improvisierten Fünferkette, wenn der weit nach vorne schiebt. Also kann es vielleicht auch sein, dass einfach die Kaderqualität an dieser Stelle zu gering für die Ansprüche ist?
Ja, vielleicht ist das Gefälle zu groß. Also wahrscheinlich, wenn, also dass das Gefälle, sag ich mal, von den Offensivkräften in der Offensive zu den Defensivkräften in der Defensive, vielleicht ist das tatsächlich ein Problem, dass da irgendwo, ich sag mal, so eine kleine Lücke klafft und die nutzen die Gegner dann halt eiskalt aus und ja, spielen halt genau wie du sagst auf diese Schwachstellen und nutzen die dann halt relativ eiskalt aus, weil das muss man ja auch sagen, es ist nicht so, dass die Gegner sich übermäßig viele Chancen erspielen, aber wenn, dann ist es meist sehr brenzlig und das reicht dann offensichtlich und ja, und da sind wir wieder bei der Tabelle, die die dann, also die Nicht-Belohnen-Tabelle von Herrn Kovac, die uns relativ weit vorne sieht, oder wie er es ja auch mal gesagt hat, am Taktikbrett sind wir Spitzenreiter, ja. Sieht man aber halt ganz, ganz schlecht auf dem Platz aktuell. Und das Problem ist halt auch ein bisschen, würde man, also jetzt so Werder Bremen der 90er mit wehenden Fahnen, so man macht vorne 5 Tore, kassiert halt 6, macht ja nichts, weil es Spaß macht, dann wäre das eine Sache, aber dadurch, dass die Offensive auch nicht zündet, ist es halt echt eine bleierne Saison dieses Jahr. Also das ist wirklich, wirklich anstrengend, teilweise dazu zu gucken. Aber wem sage ich das?
Moment mal, mit mir musst du kein Mitleid haben. Bei mir, ich werde ja bezahlt dafür von den Hörerinnen und Hörern. Also ich komme ja noch gut davon. Ja. Aber komm, einmal nicht belohnt, Niko Kovac, Otto, und das gönne ich uns. Den muss ich jetzt doch kurz einspielen.
Wenn du jetzt wie wir nach dem Restart alles unentschieden spielst und einmal verlierst, bewegst du dich nicht nach vorne, du stehst auf der Stelle, und das ist das, was uns im Moment fehlt. Und auch heute bleibe ich dabei, machen die Jungs das gut, nur die Belohnung bleibt immer aus, und weiter geht's. Nächste Woche kommt wieder ein guter Gegner, und auch diesen Gegner werden wir genauso bespielen wie heute die Frankfurter beziehungsweise die Dortmunder in der letzten Woche.
Hätte er nicht gesagt, dass es Frankfurt war. Man hätte wieder keine Ahnung gehabt, aus welcher Pressekonferenz war dieser Ton.
Und auch wieder, es hätte halt auch aus einem Darmstadt-Spiel oder Schalke spielt nicht in der Bundesliga, aber ne, jedes Spiel wäre möglich gewesen. Und das ist so schade. Und was du vorhin auch gesagt hast, da habe ich inzwischen auch noch mal so ein bisschen so das kreisen lassen. Die guten Gegner liegen dem VfL dann doch eher, was halt lustig ist, weil man dann wahrscheinlich auch tiefer steht. Man könnte da eine Summe draus bauen. Man steht automatisch ein bisschen tiefer gegen Mannschaften wie Leipzig zum Beispiel, die wir zweimal besiegt haben. Dadurch ergeben sich nicht so viele Räume, die Verteidiger, die vielleicht nicht auf dem Van de Ven-Niveau sind, auffüllen müssen. Und dadurch kann man dann halt vielleicht die Konter dann auch besser spielen. Also sprich, wenn man ein bisschen tiefer steht, hat man weniger zu tun defensiv und schon funktioniert es besser.
Ja,
aber wenn das so einfach wäre, würde ich jetzt auch einfach mal vermuten, da wäre auch schon jemand vor mir drauf gekommen.
Also am Taktikbrett ergibt das alles Sinn, und damit bist du hier mit deutscher Meister. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ich wollte noch kurz einen Punkt noch bei der Defensive noch erfragen bei dir. Denn zur Defensive gehört ja auch der Torhüter. Kuhn Castells hat bekannt gegeben, dass er nach der Saison den VfL verlassen würde. Und es steht jetzt nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang, aber zeitlich läuft schon ein bisschen chronologisch, dass er, der ja in vielen Jahren ein sehr, sehr sicherer Rückhalt war, in dieser Saison zumindest Wackler drin hatte, so würde ich es formulieren. Also müssen wir ihn da vielleicht auch mit reinnehmen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, Kuhn ist immer noch einer der besten Keeper der Liga. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber wie du sagst, er hat jetzt mehr von diesen Wacklern. Die hatte er immer mal so ein bisschen drin. Er hat jeder Torwart, niemand ist immer auf 100%. Aber ich glaube tatsächlich schon, also es sind jetzt keine, ich sag mal, es sind keine Eigentore, die er schießt. Aber manchmal so Bälle, so dieses klassische, an einem guten Tag hält er die. Und er hatte halt häufig gute Tage. Und diese Saison häufiger mal nicht. Und wahrscheinlich ist das ganze Konstrukt, das dann zusammen so ein bisschen ins Wackeln kommt. Und von daher müssen wir mal gucken. Also spätestens zur neuen Saison kriegen wir ja einen wirklich in jeder Hinsicht anderen Torwart. Also auch einen sehr, sehr guten. Aber während Kuhn ja dieser doch eher introvertierte, schweigende Torwart ist, der hinten halt so sein Ding macht und dann wieder geht, kommt dann jemand, der sehr, sehr laut ist, sehr, sehr meinungsstark ist, und mal gucken, vielleicht wird das die Mannschaft aufwecken, das hilft uns nur halt dieses Jahr nicht.
Es ist fantastisch, dass du jetzt schon so viel über Kamil Grabara weißt, den ich mir nochmal ganz schnell hier nebenher nochmal offen machen musste. Ich hatte den Namen schon wieder vergessen, aber der wechselt dann zur neuen Saison.
Ich habe ihn auch nicht ausgesprochen, weil ich keine Ahnung habe, wo die R's und die A's sind, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mir gemerkt, dass er, ich sag mal, der hatte, das ist so der Zlatan Ibrahimovic im Tor. Also er hält mit seiner Meinung nicht zurück. Also er hat hier und da schon mal, ich sag mal, Sachen gesagt, die auch relativ schnell für Ärger sorgen könnten. Also ich erinnere mich an ein Spiel in der Türkei, wo er gesagt hat, leider nur einen Punkt aus diesem Scheißloch geholt, aber naja, wir sehen uns im Rückspiel oder so. Ist jetzt nicht unbedingt das Sympathischste, aber vielleicht hilft das der Mannschaft auch, wenn jemand von hinten so ein bisschen, ich sag mal, Alarm macht, weil ja, mir fallen noch nicht so viele ein in der Mannschaft. Ja, ich glaube schon, dass das so jemand ist, der dann die in die richtige Position brüllen könnte, weil mir fällt sonst niemand ein eigentlich auf dem Platz, der das macht. Also Max Arnold ist halt der Chef, aber ich glaube, das ist auch nicht so der ganz große Lautsprecher auf dem Platz. Der kämpft eher durch Einsatz und durchs Dasein und nicht durchs Dirigieren. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Also da bin ich nicht der Richtige, glaube ich, das zu beurteilen.
Also der Ibrahimovic im Tor kommt vom FC Kopenhagen zur neuen Saison hin. Und gut, wir werden dann sehen, wie gut er reinpasst mit seiner gesamten Persönlichkeit und allem, was dazugehört. Das heißt, wir sehen ja schon eigentlich relativ klare Muster. Also wir haben schlechte Phasen, wir haben aber selten komplett schlechte Spiele. Wir haben jetzt in der Rückrunde deutlich verbesserte Auftritte, aber vor allem gegen Teams, gegen die man nicht den Ball hat. Niko Kovac wurde darauf auch angesprochen vom geschätzten Kollegen Thomas Hiete. Ich glaube, nach dem Dortmund-Spiel war es, hat er ihn gefragt, ja hier, sie hatten jetzt wieder 40% Ballbesitz und da fühlen sie sich offenbar wohl. Und da hat Niko Kovac, wie ich finde, sehr offen und auch nachvollziehbar gesagt, naja, wir werden Borussia Dortmund nicht im Ballbesitz schlagen. Da sind sie stärker als wir. Und darüber habe ich eine ganze Weile nachgedacht. Ich hatte das damals in der Pressekonferenz gehört nach dem Spiel und jetzt eben nochmal in der Vorbereitung auf diese Sendung. Und ich bin hin und her gerissen und deswegen hätte ich gerne deine Meinung. Auf der einen Seite finde ich das angenehm, wie offen Niko Kovac spricht. Auf der anderen Seite steckt da eine Botschaft über seine Spieler mit drin, die, glaube ich, nicht jeder Spieler gerne hört. Und wiederum als letzten Gedanken dazu halte ich den BVB für gerade im Ballbesitz absolut nicht Champions League niveaumäßig spielend in dieser Saison. Und dementsprechend ist es dann eigentlich auch eine ganz schön schlimme Aussage über den VfL Wolfsburg. Auch wenn er sich ganz bestimmt nicht so viele Gedanken gemacht hat, wie ich jetzt im Nachhinein über seine Aussage. Aber liegt da vielleicht auch noch ein Schlüssel zu diesem scheinbaren Mismatch zwischen VfL Wolfsburg und Niko Kovac? Er ist eben kein ballbesitzspielender Trainer und jetzt wollte man das zwar nicht explizit, so wie damals mit Marc van Bommel, aber es gibt halt genügend Gegner in der Liga, die sagen, wenn jetzt der große VfL Wolfsburg kommt, dann zeigt uns erstmal, was ihr habt.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Teil des Problems, dass das nicht Niko Kovacs Stärke ist. Der Kader da vielleicht auch nicht seine ganz großen Stärken hat. Aber man müsste sie halt ausbilden, also sprich, man müsste sie dahin bringen, dass das ihre Stärke wird gegen kleinere Gegner. Das klingt immer so doof. Also gegen Teams, die vom Potenzial her weiter unten stehen, gegen die mit Ballbesitz zu bestehen und dass man von der Spielweise her, ich sag mal, Mannschaften aus dem oberen Regal eher auskontert und denen den Ball lässt. Das ist ja okay, aber trotzdem ist das ja eine Mannschaft, die das Potenzial hat, auch gegen Hoffenheim mehr den Ball zu haben und die zu bespielen. Und das scheint ja nicht zu funktionieren. Das funktioniert halt genau bis zum 1-0 oder bis spätestens bis der Gegner was machen muss. Und dann ist der Hase wieder vom Feld gelaufen, weil man denkt, nö, jetzt machen wir es ohne Ball. Und irgendwie. Und da scheint halt so ein bisschen das Problem zu sein, weil da fängt ja eigentlich das an, was man von Niko Kovac erwartet eigentlich, weil spätestens, wenn man das Tor gemacht hat, zieht man sich ein bisschen zurück und spielt auf Konter. Und in dem Moment fängt die Mannschaft an, schwach zu werden. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen absurd, dass das so zusammenkommt. Und ja, und das ist das, was du wahrscheinlich mit Mismatch meinst, dass offensichtlich Mannschaft und Trainer von den Grundideen nur in Ansätzen zusammenpassen. Also viel von dem, was Niko Kovac will, wird ja auch von der Vereinsführung gefordert. Also Niko Kovac ist halt jemand, der sehr auf Arbeit, auf Fleiß, auf Team, also auf Gemeinsamkeit, weniger herausstrahlende Einzelspieler, mehr gemeinsames Spiel setzt. Das will man ja, das wird ja auch gefordert. Und das ist ja auch das schöne Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Das hängt da ja alles so ein bisschen mit drin. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil ich mag, wie du drauf reagierst.
ich weiß aber nicht, über welchen Teil ich am meisten lache. Über die Arbeit, über die Leidenschaft. Aktuell lache ich immer beim Wort Fußball am meisten.
Ja, wir auch. Lachen ist das falsche Wort. Wie heißt das mit den Tränen in den Augen? Ja. Nee, aber ja, das ist genau das. Da ist halt dieses Mismatch, von dem du sprichst. Also auf der einen Seite eine Mannschaft, die in der Situation ist, wo Niko Kovac eigentlich der ideale Trainer sein müsste und wo Niko Kovac Ideen und das, was die Mannschaft leisten muss, eigentlich perfekt zusammenpassen. Aber irgendwo, weiß ich nicht, ist irgendwas falsch rum gepolt oder so. Ich kann es nicht sagen, es ist super schwer. Ich verstehe halt zum Beispiel auch, warum man immer noch an Niko Kovac festhält, weil man im Endeffekt auch überzeugt davon ist, dass es passt. Und du sagst es ja auch in den Pressekonferenzen, er ist ja sehr, sehr ehrlich, sehr offen und was er sagt, hat ja auf eine Art, also wenn man mal von dem Ergebniskrise und wir müssen nur und von diesen Plattitüden absieht, aber so zwischen den Zeilen hört man ja raus, dass er relativ, also ein sehr, sehr klares Bild von der Mannschaft hat, weiß, was zu tun ist. Und ich gehe fest davon aus, die internen Gespräche zwischen den Verantwortlichen und der Mannschaft und dem Trainer, die werden ja auch in diese Richtung gehen. Also da, ich bin mir sicher, dass niemand da intern auch stehen wird und sagen wird, das läuft ja alles gar nicht so gut, aber wir müssen uns nur belohnen und dann läuft's. Da wird ja doch wahrscheinlich noch auf, mit einer ganz anderen Deutlichkeit und Kritik gesprochen. Und ja, von daher gehe ich eigentlich da, also sollte nicht was ganz Absurdes noch passieren, wird man mit Niko Kovac die Saison mindestens zu Ende spielen. Da gehe ich ganz fest von aus und ich finde das auch genau richtig eigentlich, muss ich sagen. Also ne, so bleiern und deprimierend es gerade ist, aber mir würde A nicht einfallen, wie man stattdessen holen soll.
Boris Svensson.
Und B, ja, es gibt ja unendlich viele Gerüchte. Also für meine HSVer möchte ich auch noch mal Tim Walter ins Rennen bringen, weil der bringt uns offensiv nach vorne.
Tim Walter lebt gerade das beste Leben überhaupt. Er wurde beim HSV entlassen, zack ist er beim Spiel von Inter Mailand, zack ist er bei Bayern gegen Lazio in der Arena. Er guckt sich jetzt nur noch guten Fußball an von Teams, die auch wackelig in der Abwehr sind. Also ich glaube, der geht noch ein bisschen auf Fußballfeindkosten.
Du willst sagen, dann ist Wolfsburg jetzt nicht seine nächste Anlaufstation. Bayern, München, Wolfsburg ist ja eigentlich eine komplett logische Achse.
Ja, nee, so habe ich es jetzt gar nicht gemeint. Aber also ich verstehe das, was du sagst. Und ich meine, offensichtlich scheint das ja auch der Wunsch der Vereinsführung zu sein, mit Niko Kovac auf jeden Fall diese Saison zu beenden. Und das haben wir, das war im Grunde auch so das Haupt Takeaway unseres letzten Schwerpunkts, den wir in der Hinrunde hatten, dass es hieß, nein, da wird sich jetzt wahrscheinlich nichts verändern, auch wenn es gerade ganz fürchterlich auf dem Platz aussieht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, hat man ja offenbar Niko Kovac zur Viererkette brüllen müssen. Und man hat ihm auch einpflanzen müssen, bitte hör jetzt auf mit dieser Rotation, die niemand versteht, die wirklich völlig random war, die von außen zumindest keiner Logik gefolgt hat und wo man auch das Gefühl hatte, das ist ja dann auch für die Spieler ein ganz seltsames Signal. Wenn du, egal wie du in der Vorwoche gespielt hast, du kannst in der nächsten Woche sogar auf der Tribüne sitzen, weil der Kader ja auch relativ groß ist. Gleichzeitig kann man jetzt aber auch nicht einen Bruch erkennen zwischen dem Team und der Mannschaft. Also das Berühmte, hat er die Kabine verloren. Wie glaubst du, ist das Binnenverhältnis zwischen Trainer und Team?
Ich habe den Eindruck, dass es da wirklich stimmt. Also ich glaube wirklich, wie du sagst, so man hört praktisch überhaupt keine negativen Stimmen aus der Mannschaft. Das kann jetzt immer alles heißen, aber nicht mal so zwischen den Zeilen. Klar ist ein Jonas Wind mal stinkig, wenn er ausgewechselt wird oder wenn er nicht von Beginn an spielen kann. Das erwarte ich aber auch von Fußballprofis, dass sie dann jetzt nicht sie fröhlich auf die Bank setzen. Aber sonst, wenn man dies sieht, dass das Verhältnis untereinander, das Verhältnis auch mit den Trainern, das wirkt alles gut. Und ich glaube auch, das ist Teil des Grundes, warum man mit Niko Kovac weiter fortfahren will. Weil ich glaube, nach dieser Van Bommel-Geschichte, wo die Mannschaft ja dafür gesorgt hat, dass der Trainer geht, weil die gesagt haben, das funktioniert überhaupt nicht. Wir sind nicht fit, wir haben keine Taktik, es funktioniert gar nichts. Vertraut man der Mannschaft ein Stück weit, dass die wirklich so aus sich herausgegangen ist und gesagt hat, wir möchten da was ändern. Und ich glaube, Marcel Schäfer hängt auch ein bisschen an Niko Kovac, also von der Entscheidung her. Und da ist man, ich meine, man muss ja auch sagen, wenn in der Winterpause Manager und Sportdirektor zum Trainer gehen und ihm sagen, okay, du spielst jetzt mit Viererkette, das ist auch kein so wahnsinnig gutes Zeichen. Gleichzeitig aber spricht's auch dafür, weil ich glaube, Niko Kovac ist auch ein Trainer, wenn man dem jetzt aus dem Nichts, also wenn sie jetzt hingegangen wären und gesagt hätten, okay, pass auf, du stellst jetzt Max Arnold ins Tor, wir haben uns da was ausgedacht, das ist super, dann hätte der halt gesagt, gut, dann gehe ich halt nach Hause, ihr könnt mich mal. Und so hat man sich dann offensichtlich ja doch committed, um gemeinsam voranzugehen mit dieser Viererkette. Gleichzeitig erhöht das aber natürlich auch den Druck auf alle, wenn man sich so gemeinsam für eine Taktik entscheidet. Und ich finde es wahnsinnig schwer, mir zu erklären, wo da, also was genau das Problem jetzt ist. Es scheint nicht im Verhältnis zwischen irgendwelchen Verantwortlichen zu sein, weil da gab's auch, es gab halt auch noch nicht einen kritischen Ton im Endeffekt. Also es gab nie einen, naja, da müssen wir mal sehen, oder dann greifen halt die marktüblichen, ne, so sind ja. Auch da wieder Plattitüden. Da gab's noch gar nichts. Es steht immer hundertprozentig wie eine Einheit zusammen und versucht das halt hinzubiegen. Und das finde ich angenehm in der Situation.
Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Da habe ich noch ein paar Anmerkungen dazu und Nachfragen. Mhm. Ich finde aber, weil wir haben jetzt sehr lange über das Spielerische bei Wolfsburg gesprochen und sehr auf den Trainer bezogen. Ich hoffe, wir haben die Spieler aber auch noch genügend hier mit in die Verantwortung genommen. Und was ich aber durchaus bemerkenswert finde, ist, dass Sebastian Schinzelort und Marcel Schäfer positiv über Niko Kovac sprechen und ihm den Rücken stärken. Das folgt einer gewissen Eigenlogik, die du auch gerade ganz gut offengelegt hast. Letztlich hat man so eine Schicksalsgemeinschaft gebildet und sollte man jetzt den Trainer wechseln, dann steht man selbst auch mehr im Rampenlicht. Also es gibt verschiedene Gründe, die dazu führen können. Ich finde es aber wirklich auch interessant, und das ist mir nämlich auch schon in der Hinrunde aufgefallen, wie andere Trainer über den VfL sprechen. Und da habe ich jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht. Ich hätte aber noch mehr raussuchen können. Gerade in der Hinrunde, da hat zum Beispiel auch Frank Schmidt was Ähnliches gesagt. Wir hören mal kurz einmal Christian Streich und einmal Sebastian Hoeneß.
Puh, die ganze Woche überlegt, weil man nicht gewusst habe, wie die Nico und Wolfsburg spielen werde, weil sie alles spielen können. 4-3-3. 3-4-3, alles. Dann habe ich sie so gespielt wie gegen Gladbach, das haben wir ja gesehen.
Ja, wir sind natürlich richtig froh, richtig stolz, hier gewonnen zu haben. Ich hatte sehr großen Respekt vor dem VfL, insbesondere nachdem ich mir die letzten beiden Spiele angeschaut habe, wo sie auch gegen zwei Top-Teams auf absoluter Augenhöhe agiert haben.
Und das war jetzt aus beiden Phasen des VfL Wolfsburg. Die erste Phase, Christian Streich weiß gar nicht, was sie spielen, weil wilde Rotation, ständig neue Systeme und so weiter und so fort. Und er sagt, boah, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich da entgegenhalte. Und das, was er sich überlegt hat, hat auch erstmal gar nicht funktioniert, sagt er dann quasi im weiteren O-Ton. Und das andere ist jetzt Sebastian Hoeneß, wo wir alle jetzt wissen, was kommt, 4-2-3-1. Und es ist auch relativ klar, wer spielt. Und dennoch sagt Sebastian Hoeneß, ey, ich habe die Spiele gesehen in den letzten Spielen. Ich bin richtig stolz, dass wir hier gewonnen haben. Und das ist, finde ich, doch auch zumindest erwähnenswert, dass das direkte Fachumfeld von Niko Kovac doch ein bisschen anders über ihn spricht, als wir vielleicht auch manchmal heute hier gesprochen haben und auch über den VfL spricht. Es geht ja jetzt nicht nur um Niko Kovac und definitiv auch anders, als viele Fans über ihn sprechen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also darum, das macht es, finde ich, so ein bisschen schwer. Das ist super, also dass der Gesamteindruck, also wenn man die Spiele weglässt, so, sondern alle Interviews vorher, nachher, sich vielleicht auch mal die Zahlen auf dem Feld anguckt, so wenn es so um so Zweikämpfe und Sprints und sowas geht, das Ganze, was so Arbeit ist, das sieht ja alles nicht schlecht aus, aber dann guckt man sich plötzlich das Spiel an und man denkt sich, wann sind die denn so viel mehr gelaufen als der Gegner und so viel mehr gesprintet? Den Eindruck hat man überhaupt nicht und das ist so komisch und deswegen glaube ich halt auch. Also es sind ja auch immer mal wieder so Phasen dabei, wo die plötzlich wie aus einem Guss spielen. Oder denkt man an das Pokalspiel gegen Gladbach, die praktisch, also ich weiß gar nicht, ab der 70. Minute praktisch nur noch einmal aus ihrer Hälfte gekommen sind. Und da haben sie halt den Siegtreffer gemacht und sonst wirklich komplett im Druck untergegangen. Und das ist das Komische, diese Inkonstanz.
Ja.
Und da fehlen mir leider auch sämtliche Ideen, weil man spielt dann jetzt ja doch seit in der Rückrunde mehr oder weniger mit dem gleichen Personal. So in der Ausstellung wird hier und da immer mal wieder ein bisschen rotiert, aber gleiche Taktik und auch dann wieder gute Phasen, nur um dann halt, wie gesagt, 1-0 und dann haben wir es ja geschafft, dann können wir jetzt nach Hause gehen und dann geht das Spiel aber noch 70 Minuten.
Ach, wenn dem VfL nicht immer dieser Fußball dazwischen käme. Im Grunde muss man es aber als VfL-Fan genau umgedreht machen zu normalen Fußballfans. Nur die Vorberichte und die Nachberichte gucken und nichts vom Spiel.
Ja, dann wäre ich Fußballfan geworden, wenn das
Zukunft wäre. Zumindest in der aktuellen Saison kann man es empfehlen. Aber, und jetzt kommen wir, finde ich, dann aber zu einem anderen Aspekt noch, mit dem man auf die ganze Situation beim VfL blicken kann. Wir haben jetzt viel Positives, finde ich, gefunden in dem, was in den letzten Wochen drin war. Vielleicht auch mehr als viele andere gerade beim VfL finden. Man kommt aber nicht an dem Fakt vorbei, dass das eine Saison ist, in der das komplette Mittelfeld dieser Liga vor sich dahin krebst in einer Art und Weise, die nicht mehr schön ist. Auch jetzt noch hat der VfL 12 Punkte Rückstand auf Platz 6 und 8 Punkte Rückstand auf Platz 7. Und ist das nicht auch etwas, was vielleicht den Handlungsdruck auf Schäfer und Schinzelorts hätte erhöhen können in dieser Saison? Offensichtlich hat es das nicht. Sie haben sich nicht davon treiben lassen. Aber dass man hier eine sehr große Chance hat liegen lassen, sich fürs europäische Geschäft zu qualifizieren, denn jenseits der Top 5, die alle überperformen im Vergleich zum Schnitt, dem Punkteschnitt der Gleichplatzierten in den letzten 10 Jahren, herzlichen Dank an unseren Head of Statistics, Zaumpfahl, der das aus gerechnet hat im Forum, alle anderen underperformen. Und das ist ja das, was es so schwer verständlich macht, dass ich finde, Schäfer und Schinzelorts, haben die sich nicht vielleicht sogar von dieser Passivität des Teams anstecken lassen, dass sie zu genügsam waren? Es wäre doch so viel möglich gewesen.
Ja, da der Meinung bin ich auch ein Stück weit. Also man wollte so dringend an dem Trainer festhalten, dass man halt den Punkt verpasst hat, an dem es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, einen Schnitt zu machen und jemand anders zu holen. So in der Winterpause wäre halt eine gute Gelegenheit gewesen, ich sag mal, das ohne große Reibereien zu machen. Man hätte dann vielleicht sogar auf dem Transfermarkt noch mal, wenn ein anderer Trainer noch was anderes wollte, vielleicht jemand anders als Kevin Behrens holen können. Aber man ist den einfachen Weg gegangen und ist beim Trainer geblieben. Da muss man dann aber wieder sagen, ich meine, Fußball ist ja so schön. Also, ne, die Mannschaften, die am Trainer festhalten, wie der VfB Stuttgart, ist bei Herrn Hoeneß geblieben und das war erfolgreich und dann ist es gut. Wenn das aber jetzt 3-4 Spiele länger nicht geklappt hätte oder so, dann wäre es wieder anders gelaufen. Ich habe in den Vorbereitungen zu diesem Spiel auch gesehen, dass Marcel Schäfer Sportdirektor Simon Rolfes, dass der ja wohl kein Simon Rolfes ist, aber wo stand denn der Bayer Leverkusen letzte Saison zeitweise, als sie mit Xabi Alonso angefangen haben? Das war halt auch nicht. Man muss halt, es ist halt dann teilweise doch wahnsinnig schwer und es sind so Kleinigkeiten, die sowas voran und nach hinten bringen können und man hat sich halt für was entschieden. Man hat wahrscheinlich nicht die allerrichtigste aller Entscheidungen getroffen, um es mal ganz vage zu formulieren, dass man mit ihm weitergemacht hat, aber ich kann es komplett verstehen. Also man muss ja sehen, die Alternativen auf dem Markt haben vielleicht nicht überzeugt und was ja jetzt zuletzt auch, ich glaube, Thomas Sieter auch im Kicker geschrieben hat, man muss sich ja halt auch ein bisschen dran gewöhnen, dass beim VfL nicht mehr alles Geld durch die Luft gefeuert wird, sondern dass man halt versucht, auch da, ich sag mal, kleinere Brötchen zu backen und halt aus dieser, Magath-Phase so, aus das Gefühl trägt der VfL ja noch mit sich, auch wenn das echt schon relativ lange nicht mehr so ist. Aber man versucht ja immer weiter, ich sag mal, den Finanzaufwand runterzufahren, halt auf Wunsch auch von Volkswagen natürlich. Und da wäre es dann halt wieder ein schlechtes Zeichen gewesen, dann doch wieder den Trainer rauszufeuern, nur weil man das Gefühl hatte, die Ergebnisse sind jetzt nicht gut genug, man aber sonst eigentlich von ihm überzeugt war.
Und warum ist das der Wunsch von Volkswagen? Den Bedarf an Personalaufwand und so weiter, also die Kosten insgesamt runterzufahren?
Ich glaube einerseits, weil aktuell die Automobilindustrie halt, ich sage mal, nicht ganz so groß boomt. Also es sind immer noch absurde Zahlen, die da kursieren. Ich glaube, der VfL hat immer noch weniger Umsatz als die Berufsfeuerwehr oder die Werksfeuerwehr hier in Wolfsburg. Also im Verhältnis ist das alles nicht so viel, aber es ist halt, in dem Fall geht's halt um Marketing ganz viel, glaube ich, und es passt halt nicht so gut zusammen, wenn man auf der einen Seite sich nochmal einen Julian Draxler holt, wenn man das Gefühl hat, das passt, und auf der anderen Seite im Werk dann halt doch mal wieder Schichten ausfallen müssen und Sachen umgeschichtet werden müssen, und deswegen versucht man das halt, ich sag mal, im Parallelflug alles ein bisschen kleiner zu machen, etwas nachhaltiger zu machen. Die Idee ist ja auch, ich sag mal, so dieses, das Freiburger Modell wäre zu groß gesagt, aber also nicht, weil das Freiburger Modell so groß ist, aber die Idee halt, Spieler jung zu holen und keine Stars zu holen und die zu entwickeln und dann halt gegebenenfalls viel Geld abzugeben und nicht die Stars zu holen und zu gucken, was passiert. Und ja, ich glaube, so, das ist die Grundidee dahin.
Ja, aber dann muss Pejinovic spielen. Also sorry. Also wenn du diesen Weg gehen willst,
das ist ja das, was ich immer sage. Also
kannst du dich beim ersten Gegenwind dann sagen, jetzt kaufen wir uns doch noch einen weiteren Stürmer und sorry, du kannst jetzt weiterhin nur 19 spielen. Also, aber gut, da sind wir uns einig. Aber ist das vielleicht aber der Entwicklungsschritt, der quasi der breiteren Öffentlichkeit entgangen ist, weil man auch ja so irre Transfer Einnahmen hatte in diesem Sommer, dass man ja doch für viel Geld wieder einkaufen konnte. Aber wenn man eben dann drauf guckt, dann ist das ungefähr pari pari. Also so um die 70 Millionen Euro hat man eingenommen, um die 70 Millionen Euro und ein bisschen mehr hat man ausgegeben. Im Grunde hat man auf einer Null agiert. Das heißt, nach außen hin sieht es noch aus wie der alte VfL Wolfsburg, der sich eben einfach Spieler für 15, 20 Millionen Euro kaufen kann. In Wirklichkeit ist es aber schon ein anderer VfL Wolfsburg und vielleicht blickt deswegen auch Marcel Schäfer dann anders auf die Entwicklung, weil man eben kleiner werden muss, weniger Möglichkeiten hat und vielleicht dann die Perspektive eben nicht mehr ist, Top 6, also jetzt nicht bis ganz nach oben in den Top 6, aber irgendwo Platz 7, 6, 5 würde ich sagen, sondern dass man eben eher sieht, naja, wir müssen schon froh sein, wenn wir irgendwie, ja, vielleicht 8, 7, 6, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter unten uns einpendeln.
Naja, ich glaube, so weit runter nicht. Ich glaube, die Idee ist schon, dass man dauerhaft versucht, ich sag mal, den einstelligen Tabellenplatz mit Aussicht aufs europäische Geschäft so genau einzufahren. Ich glaube, das ist schon das realistische Ziel. Halt, natürlich, der Wunsch ist da, dass es auch erfolgreicher ist. Also niemand wehrt sich vor Erfolg. Aber ja, man fährt halt das gesamte Finanzvolumen runter. Weil was man auch nicht vergessen darf, ist halt, dass auch viele Spieler, die einfach wahnsinnig viel Gehalt hatten, inzwischen gegangen sind und oder ja, nicht verlängert wurden. Das bringt halt auch noch mal ganz viel, weil das ist ja immer, wenn man so dieses, der VfL hat so viel ausgegeben, durchrechnet, dann wird da gerne vergessen, wen wir alles an Stammspielern und Starspielern mit wirklich großen Verträgen jetzt so aus der Alofs-Zeit sind das ja teilweise noch Verträge, die dann jetzt halt einfach ausgelaufen sind und nicht verlängert wurden. So ein Joshua Gilavogi, der halt für die Mannschaft zwar wahnsinnig wichtig war, aber halt auch noch das Gehalt eines potenziellen französischen Nationalspielers verdient hat und als Kapitän agiert hat, also auch finanziell. Micky van der Veen musste kurzfristig auch noch mal verlängert werden, da ist auch relativ viel Geld frei geworden. Und das sind halt all diese Spieler, die jetzt die gegangen sind, dafür sind andere nachgekommen, die dann halt vielleicht ein bisschen Ablöse gekostet haben, aber wahrscheinlich in Summe dann nicht wesentlich teurer oder wahrscheinlich sogar günstiger waren als die vorher da waren. Und ja, so wird das langsam runtergedampft. Das ist nichts, das man jetzt, ich sag mal, über Nacht hinkriegen kann. Das dauert jetzt schon ein bisschen und das ist halt, wird halt auch noch ein bisschen dauern, bis man da auf einem noch gesünderen Niveau ist. Aber spätestens seit Jörg Schmadtke wird das eigentlich konsequent durchgezogen. Und ja, Spieler wie Omar Marmoush oder Robin Knoche, die wissen, wovon geredet wird. Da wird dann halt bis zum gewissen Punkt verhandelt und irgendwann wird dann gesagt, ja gut, dann passt es halt nicht mehr. So, wir würden dich wahnsinnig gern halten, aber wir können es uns nicht leisten. So, Omar Marmoush hätte man wahnsinnig gerne hier behalten, aber der wäre dann halt zu den Topverdienern aufgestiegen und da hat man gesagt, dadurch bringen wir uns dann wieder das komplette Gehaltsgefüge durcheinander und deswegen geht's leider nicht. Und das war schade, den hätten wir gern behalten, auch so Robin Knoche, der halt super lange da war, aber da wurde dann um den Euro gefeilt und irgendwann wurde dann gesagt, nee, wir können jetzt nicht noch warten, wir müssen halt unsere Innenverteidigung zusammenkriegen und dann wurden halt andere Spieler dafür geholt. Und ja, so geht das halt, dass das halt langsam runtergeht. Das ist manchmal ein bisschen hart, weil man halt Spieler, die man wirklich gerne hat, verliert, aber es ist.
Ja, herzlich willkommen in der Welt der anderen Bundesligisten.
Ja, ja, klar. Also ich will auch gar nicht jammern. Das ist halt so und
ja, ich meine, gleichzeitig muss man sagen, ich meine, über dieses Thema haben wir ja schon vor 3, 4 Jahren eben, du sagst es ja, Schmadtke-Zeit, da haben wir da das erste Mal drüber gesprochen. Es geht in kleinen Schritten. Also wenn ich mir die Finanzkennzahlen angucke, dann hatte man vor 4 Jahren noch, also jetzt dann vor 5 Jahren, weil es sind ja die Zahlen immer aus dem letztjährigen Jahr, sind die neuesten Zahlen. Da hatte man noch Top 4 Personalaufwand 130 Millionen, 131, um genau zu sein. Jetzt ist man auf 121, das ist Top 6. Aber es ist eben die Tendenz da und wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, es gibt eben Spieler, die dann wechseln, weil sie nicht mehr das bekommen, was sie dann durchaus bei anderen bekommen. Das ist ja interessant. Trotzdem ist man aber natürlich im Vergleich zu Union Berlin dann zum Beispiel immer noch so aufgestellt, dass man einem Kevin Behrens einen Vertrag anbieten kann, wo dann Oliver Runert von Union sagt, naja, der muss an seine Familie denken, der ist jetzt 33, der kriegt jetzt einmal nochmal einen super Vertrag, den können wir ihm nicht geben. Also im Liga-Vergleich hat man immer noch viel.
Ich will ja auch gar nicht sagen, dass wir jetzt bessere Zweitliga-Gehälter zahlen und die Spieler, um bei Behrens zu bleiben, mit dem Fahrrad ins Stadion müssen. Also die verdienen schon auch noch wirklich gut und auch viel Geld und das ist auch so, aber es wird halt nach und nach runtergefahren. Ich glaube, es geht auch noch weiter in diese Richtung, dass man halt junge Spieler kann man halt günstiger holen und günstiger halten. Oh Gott, das klingt, als würde ich von einem Haustier sprechen, aber ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Ziel, dass es weiter in die Richtung geht. Und da muss man dann halt auch mal damit leben, dass man, ich sag mal, einen Entwicklungsschritt auslässt und vielleicht ein bisschen ins Stolpern gerät. Und offensichtlich sind wir gerade in einer Stolpersaison.
Ja, und ich würde sagen, bei einem Verein, bei dem ein Automobilkonzern so das Sagen hat, wenn du da mit dem Fahrrad ins Stadion fährst, ist eher ein Abmahngrund Also das würde ich dann nicht empfehlen an der Stelle von Kevin Behrens. Aber welchen Eindruck macht denn Marcel Schäfer dann in seiner Kommunikation nach außen auf dich? Also Stichworte Erwartungsmanagement und eben auch Stichworte Mitnehmen des Umfelds, in dem es ja eben sehr laut rumort hat durchaus.
Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht so viele Eindrücke gerade zu den Themen. Also ich finde schon, dass er das relativ gut macht. Man merkt, dass der halt wirklich mit Herzblut dabei ist, dass der halt durch und durch den Erfolg dieses Vereins will und sich da halt ganz schlecht reinreden lässt. Also ich glaube, er wirkt manchmal ein bisschen knorrig. Ich glaube, auch da hat er von Jörg Schmadtke einiges gelernt. Also das kann er wie die Großen. Und manchmal ist es halt ein bisschen, also manchmal wirkt es ein wenig stolperig, sage ich mal, wie er auftritt. Aber in Summe ist das eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr angenehmes Auftreten. Ich habe jetzt halt auch gelesen, dass die Leute halt jetzt dann, wie das halt so ist bei Fußballfans, wenn der Erfolg ausbleibt, dann wird der Kopf des Trainers, des Managements und von jedem gewünscht, der da so unterwegs ist. Aber ich glaube, das ist völliger Schwachsinn. Also gerade bei Marcel Schäfer muss man sich keine Sorgen machen, dass der irgendwas leichtsinnig oder unmotiviert entscheidet, der ist halt durch und durch Wolfsburger und das lebt er halt auch so. Und da gibt's hier und da vielleicht mal einen kleinen Fehltritt, der dann nicht so übertrieben souverän wirkt, aber ich glaube, in Summe ist das schon echt sehr, sehr gut. Also ich bin ganz zufrieden mit Herrn Schäfer.
Aber findest du, er reagiert auch auf das, was im Umfeld gerade beim VfL passiert? Weil das finde ich hochinteressant. Weil das eine, was wir da haben, ist klar erkennbar Unmut über die Spielweise und die Ergebnisse. Pff, warum auch nicht? Also man hat am 16. Dezember hat man übrigens den letzten Sieg gehabt. Ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, aber es hat da nicht mehr reingepasst. Also die Stimmung ist schlecht. Und das fand ich auch sehr interessant, die organisierte Szene des VfL hat ja auch sehr große Rolle gespielt beim Investorenprozess. Protest, nicht beim Prozess. Also das Spiel Wolfsburg gegen Dortmund dürfte das mit der längsten Unterbrechung überhaupt gewesen sein, das wir hatten. Vielleicht noch Hertha hatte auch noch ein so lange unterbrochenes Spiel. Aber so, also ich, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, was haben die Fans von Union und die von Wolfsburg gemein? Ja, sie unterbrechen beide das Spiel aus Protest gegen eine gemeinsame Sache, Seite an Seite eigentlich. Und die einen freuen sich über die Tennisbälle der anderen. Hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte vor dieser Saison. Und da habe ich das Gefühl, verändert sich gerade was beim VfL oder überinterpretiere ich das?
Nee, ich glaube schon. Also es gab ja auch die Plakate, die aufgehängt wurden, wo halt dann auch, so blöd es klingt, wo auch sehr viele unglaublich kreative und wirklich sehr, sehr gute Witze gemacht haben, dass ausgerechnet Wolfsburg sich darüber beschwert. Aber es hingen halt auch die Plakate da, 50+1 muss bleiben, wir wissen, wie es ist. Weil auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Volkswagen viel Geld investiert und diesen Standort in der Form halt auch trägt. Das muss man einfach so sagen. Also das ist ja auch kein ganz großes Geheimnis. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Fans natürlich nicht mit allem zufrieden sind, was hier passiert. So, es werden halt Auswärtstrikots werden halt teilweise recht frei entschieden, was es ist. Wir haben seit 20 Jahren oder so, 15 Jahren, ein Wappen, das eigentlich keiner von uns so richtig haben will, aber das wurde halt entschieden und wir behalten halt dieses Wappen wohl noch eine ganze Zeit, obwohl die Fanszene sehr, sehr eindeutig das alte, gute Zinnenwappen haben will, also das W mit dem Knüppeln obendrauf. Genau, und solche Sachen, und das ist halt genau das, also unsere Fanszene weiß, was sie an Volkswagen hat, sie weiß aber auch, was das Problem an der Geschichte mit Volkswagen ist und beschwert sich halt auch drüber und sucht halt auch Diskussionen und da passiert halt auch viel intern, also nicht über Plakate, sondern halt auch in direkten Gesprächen, glaube ich, mit Marcel Schäfer, der da eigentlich immer ein gutes, offenes Ohr hat und versucht, das so ein bisschen zu moderieren, aber jetzt im Zuge dieser ganzen Investorengeschichte hat man es halt auch nach außen getragen und halt auch klar gesagt, dass man halt längst nicht alles, was passiert, super findet, sondern halt auch Kritikpunkte hat und deswegen gewisse Dinge einfach so beibehalten möchte.
Aber sind dann die Ultras auch für die Ausnahme, die Wolfsburg hat, bei 50+1? Also sie sagen, 50+1 muss bleiben, Klammer auf, mit unserer Ausnahme bitte, Klammer zu?
Da muss ich lügen, ich gehe fest davon aus. Also halt auch alleine, weil es einfach nicht anders geht. Also ich wüsste nicht, wie es anders gehen soll, dass der Verein jetzt, also
naja, Hopp hat seine Rechte zurückgegeben.
Ja, aber Hopp hatte auch keine 50+1 Ausnahme. Also, oder hatte er die doch?
Hatte er, ja klar.
Hatte er?
Hopp war doch einer, der ihn über 20 Jahre wesentlich unterstützt. Ich meine, das Ding ist, da kann man jetzt natürlich in Details noch reingehen. Wir können davon ausgehen, Dietmar Hopp hat heute noch einen Einfluss in Hoffenheim. Also
was?
Ne? Ja, ich weiß. Hör irgendwann den Hoffenheim-Schwerpunkt, den wir dazu machen. Aber ich finde es schon interessant. Es gibt da eine Parallele bei Teams, die ja oft miteinander in den gleichen Topf geworfen werden und ja vielleicht auch nicht zu Unrecht, nämlich Hoffenheim und Wolfsburg. Bei Hoffenheim haben wir eine klare Emanzipation der organisierten Szene von sowohl Dietmar Hopp als auch von einigen Verantwortlichen. Also zum einen eben, dass Dietmar Hopp deutlich kritisiert wurde, auch sehr hart kritisiert wurde zum Teil, und dass sie jetzt über diese ganze Rogon-Sache, die niemanden ansonsten interessiert, außer Benny Hoffmann vom Kicker und eben die Ultras von Hoffenheim, und hier im Rasenfunk spielt es auch immer noch eine Rolle, darauf wird hingewiesen. Und bei Wolfsburg sehe ich jetzt eben eine Pyroshow, wie ich sie schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, in Wolfsburg ehrlich gesagt noch nie im Auswärtsblock. Ich glaube, das war bei Union, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Nee, es war sogar im eigenen Stadion, genau. Das war das, was mich so gewundert hat. Und ich sehe eben, man macht mit bei diesen Investorenprotesten und man scheint sich eben einiges nicht mehr gefallen lassen zu wollen. Glaubst du, das ist auch das richtige Wort dafür? Emanzipation der Szene vom Verein?
Ich glaube ein Stück weit schon. Also eine gewisse Selbstständigkeit halt auch, also ich glaube, die Gelegenheit war halt auch günstig, sich, also das mit den anderen mitzuarbeiten sozusagen, da gemeinsam anzutreten. Und man hat halt gesehen, dass man was bewirken kann. Und ich gehe mal davon aus, dass unsere Fanszene das halt auch sich merken wird und halt auch weiter, ich sag mal, ihre Chance suchen wird, Dinge anzuprangern, klarzumachen und gewisse Dinge einfach neu einzufordern und ja, sich zu emanzipieren und klarer zu machen, was man möchte und was man nicht kann. Also ich habe lange auch mit den Fanbetreuern jetzt zuletzt gesprochen, und da sind halt dann schon gewisse Ansprüche halt an die Zusammenarbeit und Beschwerden, die es halt sonst so in der Form nicht gab. Und ich glaube, das ist aber auch ganz gut. Also das ist eine sehr, sehr gesunde Entwicklung, die der VfL und seine Fans da miteinander durchleben. Und also ich find's ausschließlich positiv, dass man da halt auch in die Selbstkritik gegangen ist und halt auch mal gesagt hat, ja, wir wissen, dass das so ist, und wir verstehen auch, dass ihr es nicht gut findet, aber es ist auch nicht so, dass wir hier alle glücklich rumlaufen. Und ich habe auch, also zum Beispiel, also ich finde halt auch immer beeindruckend, weil bei anderen Vereinen ist es ja, wenn dann ein teurer Spieler geholt wird, dann wird da sehr, sehr groß gejubelt und man freut sich, dass man so einen tollen Spieler holte. Aber in Wolfsburg habe ich sehr häufig das Problem, dass man sich dann über so, ich sag mal, günstigere Spieler, die einschlagen, viel, viel mehr freut. Also man hat da viel mehr Spaß dran an solchen Spielern als an so Top-Transfers. Also Lovro Mayer, da haben sich alle auf eine Art gefreut, aber gleichzeitig freut man sich mindestens genauso, dass Kevin Paredes hier zu viel spielt und solche Sachen. Ich glaube, also man möchte halt auch gar nicht in diesen Großfinanzbereich gehen mit dem Verein, sondern gerne halt, ja, einen entwicklungsfähigen Verein darstellen, der es eher mit, ich sag mal, etwas kleineren Mitteln angeht.
Ja, und
ich weiß, wir sind da noch weit von weg. Also das, wenn ich solche Sachen sage, das bietet immer Raum für Kritik, aber ich kann da nichts für. Ich habe es nicht gemacht. Es dauert halt alles.
Ja, klar. Ich weiß, dass wir auch jetzt hin und wieder auch Formulierungen verwendet haben, bei denen man sich sehr angreifbar macht. Aber ich finde das ja wirklich interessant, weil Wolfsburg hat ja jetzt verschiedene Stadien durchlaufen und ist aber im Summe eigentlich unzufrieden mit sich selbst, zumindest Teile von Wolfsburg. Man war deutscher Meister mit eben Grafitsch und Edin Dzeko und Felix Magath, der das irgendwie so in seiner ganzen Felix-Magath-Artigkeit hingebaut hat. Man hat mit Dieter Hecking und einem Hochbegabten namens De Bruyne den DFB-Pokalsieg geholt und damals eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Man hat es mit Oliver Glasner in die Champions League geschafft. Und was aber alle diese Phasen durchzieht, zumindest im Nachgang dann, war, egal was passiert ist, und man hat zwischendurch auch Relegation mit Mario Gomez gespielt, also diesen Schlenker nach unten, den habe ich jetzt gerade noch vergessen. Egal was war, bei der Relegation vielleicht noch am wenigsten, in dass die Euphorie nicht immer komplett da war. Also Oliver Glasner beschwert sich zu Recht, dass die Heimspiele in der Champions League nicht voll sind oder dass die Stimmung nicht gut ist. Sebastian Hoeneß sagt jetzt beim Spiel, wo man 3-2 gewinnt, boah, Gott sei Dank haben wir so schnell das 3-1 gemacht, weil man hat ja gesehen, Anschlusstreffer und das ganze Stadion ist angezündet, dann kann hier noch was gehen. Und ich dachte mir, in welchem Stadion war er? Ich habe nicht gesehen, dass das hier angezündet war. Und wo aber tatsächlich alle Fans da waren, das war, würde ich sagen, in der Relegation, kam natürlich mit Braunschweig vielleicht auch nochmal so dieser regionale Bezug mit dazu. Aber kann das sein, dass das vielleicht auch Status quo beim VfL im Jahr 2024 ist, dass man jetzt verschiedene Arten des Erfolges schon erlebt hat und im Grunde aber für sich gemerkt hat, so richtig tut sich hier im Gesamten etwas, also jenseits von den 200 Auswärtsfans, die man hat und jenseits von der Kurve, die sind ja immer da, aber jenseits davon tut sich irgendwie nichts, egal in welcher Ausprägung man es hat, und dann braucht man ja eigentlich die Champions League auch nicht, weil die Ultras, die sind immer da, die haben immer ihren Spaß am Spiel, wenn es jetzt nicht ganz so schlecht ist wie in der Hinrunde. Aber ich habe so das Gefühl, dieses Gesamtgefüge VfL Wolfsburg, jetzt mal gesprochen als Metapher, als Stadion, das scheint offenbar sich nicht finden zu können miteinander. Oder überinterpretiere ich das?
Boah, das ist super schwer, weil also ich glaube, wir werden jetzt nicht sagen, was nicht schon sich jemand überlegt hat, weil halt die Fans und die Fanszene, halt die Leute, die da sind, sich darüber sehr, sehr viele Gedanken machen, wie man es denn hinkriegt, dass dieses Stadion voller wird. Auch Volkswagen oder Volkswagen, der Verein und das Werk zusammen überlegen sich, was man da machen kann. Es gibt immer wieder Ideen. Ich glaube, wir haben eine der besten PR-Abteilungen, wenn man hier so durch Wolfsburg fährt und die ganzen Schilder, die auf Spiele hinweisen, die sind meistens echt kreativ und klug. Aber am Ende
aber nichts halt funktioniert, nicht. Genau.
Nee, ja. Eben, genau das. Und das ist halt das Traurige, weil man hat immer wieder auch, also wenn dann mal was erfolgreich ist und man hat das Pokalspiel gegen Leipzig, das wirklich gut war, wo die Mannschaft wirklich gebrannt hat, und dann das nächste Spiel ist dann aber wieder nur so mau und nur so halb geil. Und das ist so schade, und so richtig begründen kann es eigentlich keiner, woran es liegt, dass es so ist. Also ich glaube, man ist sich inzwischen relativ einig, so blöd es klingt, also am ganz anderen Ende angefangen, aber das Stadion ist einfach zu groß für diese Stadt. Ich meine, wir haben eine 120.000 Einwohnerstadt mit einem 30.000-Leute-Stadion. Das ist schon bei dem Umland, das wir hier haben, schon saftig. Also das ist schon relativ schwer vollzukriegen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Vereine, die das auch hinkriegen. Und also in Wolfsburg gibt es niemanden, der sagt, nö, wollen wir auch gar nicht, ist uns egal, sondern jeder würde das gern hinkriegen, aber es passiert halt nicht, und das ist schade. Und wie du sagst, die Relegation hat irgendwie nochmal zusammengeschweißt. Also hat man hier wirklich tolle Eindrücke gehabt, finde ich. Man muss auch sagen, dass also das Pokalfinale gegen Dortmund, das jetzt auch schon wieder absurd lange her ist, aber auch da hat man gesehen, dass da wirklich viel passiert ist, viel Euphorie war. Also das war schon gut, aber dazwischen gibt es halt immer wieder diese mittelmäßigen Saisons. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, wo man nichts gewinnen und nichts verlieren kann. Und irgendwie verliert man die Fans dann hier schneller als woanders. Ich weiß nicht, ob das an der Struktur der Stadt liegt, die ja als es ist halt eine Arbeiterstadt, die nicht sehr groß ist. Viele Leute kommen hierher, um bei Volkswagen zu arbeiten. Und ich sag mal so, wenn ich aus Ingolstadt, aus Stuttgart, woher auch immer, nach Wolfsburg komme, um hier zu arbeiten, dann werde ich nicht automatisch Wolfsburg-Fan, sondern ich bleibe wahrscheinlich Fan meiner Mannschaft, bei der ich aufgewachsen bin. Und das sind halt alles so Sachen, die ziehen sich dann. Und wenn du dann jetzt nicht gerade, ich sag mal, so eine Hamburger Szene hast, wo du dann halt auch ins Stadion gehst, um die Fans zu sehen ein Stück weit, dann zündest du halt nicht so richtig an. Und ich glaube, das ist halt eins der großen Probleme. So, dazu halt auch die Lage, die dann halt, also ne, viele Fußballfans kriegen das ja von ihren Eltern sozusagen mit eingeflößt, den Verein, zu dem sie gehen. Auch da hatten wir halt bis 89 das Problem, dass wir praktisch nur 50% Umland hatten. Mhm. Weil wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, war es halt sehr, sehr grenznah. In die andere Richtung waren die zu der Zeit halt relativ erfolgreichen Braunschweiger und Hannoveraner, die da viele Fans abgeschöpft haben. Und da war Wolfsburg, ja klar, das war ein Gründungsmitglied der zweiten Liga, aber danach ging es dann halt auch relativ schnell wieder bergab. Und man war halt sehr lange wenig sichtbar und ist dann irgendwie mit so mittelmäßigen Mitteln wieder zurück in die zweite Liga gekommen. Und das war halt alles nicht so richtig glanzvoll. Und irgendwie in der Saison vor dem Aufstieg gab es halt auch eine ganz große Finanzkrise im Verein, die dann von lokalen Sponsoren, die übrigens nicht Volkswagen waren, ausgeglichen wurden. Und dann
ist man also Zulieferer für Volkswagen, ja?
Nee, tatsächlich nicht. Das war damals noch nicht ganz so. Da wurde noch nicht so viel zugeliefert. Und in Summe ist man dann mehr oder weniger durch einen dummen Zufall aufgestiegen. Und ja, seitdem ist man da. Und irgendwann war dann klar, okay, das funktioniert nicht mehr ohne dass man ein neues Stadion hat. Und dann gab es halt diese Möglichkeit über diese Ausnahmeregelung, die halt Leverkusen geschaffen hat, die Übernahme zu vollziehen, und dann ist VW eingestiegen. Aber zurück aus der Historie zum Jetzt, nichtsdestotrotz ist es halt einfach nervig, dass das Stadion so selten voll ist. Das muss man einfach so sagen. Das sieht man in Wolfsburg auch, und man hat viele Ansätze, man hat viele Ideen, aber in Summe bleibt es dann dabei, wie es halt so ist.
Ja, ich glaube, und ich meine das nicht so böse, wie es vielleicht ankommen kann. Ich glaube, Wolfsburg erlebt jetzt einfach zum wiederholten Male, dass man kein Top-Bundesliga-Fußballstandort ist. Also man ist einfach keine Fußballstadt, aus den von dir genannten Gründen. Und damit will ich nicht sagen, dass es keine richtigen Fans gibt. Und ich nehme das, was da gerade mit der Szene passiert ist, nehme ich eigentlich sehr wohlwollend wahr. Ich finde das interessant, dass man das sieht. Aber im Vergleich eben mit anderen Städten, wo du eben eine Grundgesamtheit von 40.000 hast, die immer da sein würden, wenn sie ein Ticket bekommen würden, das gibt es in Wolfsburg eben nicht. Und da muss man dann auch nicht, das muss man auch nicht kritisieren, weil niemand kann was für seine Umstände. Also das ist so. Und vielleicht kommt der Schmerz, den man jetzt manchmal auch als Wolfsburg-Fan hat, aus dem heraus, dass man diese Erkenntnis spürt in sich und jetzt auch sieht, aktuell steht man, also jetzt steht man in der Tabelle natürlich ein bisschen zu schlechter, aber eigentlich ist man quasi von den Gegebenheiten, wenn man mal alles andere rausrechnen würde, was von externen Geldgebern reinkommt, über 50 plus 1 Ausnahmen, wäre man halt, wenn man sehr, sehr gut spielt, ein Mittelfeldteam der Liga mit Möglichkeiten und Anschluss nach oben. Das gibt dann, ist dann quasi das, was über diesen Geldzufluss reinkommt. Aber eigentlich ist halt Wolfsburg ein Standort wie, ja gut, ich will jetzt nicht wieder den Hoffenheim-Vergleich aufmachen, der auch total schief ist, weil Hoffenheim ist ein Dorf und Wolfsburg nicht. Aber es ist halt eine kleinere deutsche Stadt, keine unbedeutende Stadt, eine Industriestadt, da ist was, da kann man dann auch mal erste Liga spielen, man kann aber auch mal in die zweite Liga ehrlicherweise absteigen, ist auch schon einigen passiert, und ich glaube, das erkennt man jetzt einfach, und ein bisschen wirkt es ja auch so, als ob man jetzt durch Entscheidungen eben des Geldgebers, nämlich VW, nicht ganz dahin geschrumpft wird, weil Wolfsburg wird nie absteigen, da wird man 1000 Max Kruses kaufen, bevor man absteigt, das wird dann doch immer noch möglich sein.
Mir hat einer schon gereicht, aber ja. Sorry, ich muss das kurz loswerden.
Aber das ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich gerade vom VfL habe. Und ich bin total gespannt, wo das in 5 Jahren hingegangen sein wird. Denn ich kann mir ganz verschiedene Richtungen vorstellen. Und es gibt auch interessante Parallelen. Nicht alles ist gleich, aber zur Frauenfußballabteilung beim VfL Wolfsburg, wo man auch, hat auch jemand im Forum thematisiert. Also ich bin total gespannt. Vor 5 Jahren beim VfL konnte man ganz genau sagen, wo sie sein werden. Nämlich, ja, wir werden halt immer um Europapokal und so weiter mitspielen. Und das sagt man jetzt auch. Man hat auch die Möglichkeiten. Aber vielleicht muss man irgendwann erkennen, auch der Marketing-Effekt hört dann mal auf, wenn eben ja, die Begeisterung nicht zündbar ist.
Das ist halt schmerzhaft sozusagen, so ein Schrumpfungsprozess. Ich glaube, bei den Frauen wird er noch viel, viel schmerzhafter sein, wenn das sich so entwickelt, wie es aussieht. Das ist schade, aber damit muss man leben. Und der Verein hat immer noch mehr als genug Möglichkeiten, das auszugleichen und trotzdem ein lebendiger Verein zu sein, der halt die Leute ins Stadion holt. Und deswegen, ich glaube, du hast vollkommen recht. Also ich will dir da überhaupt nicht widersprechen. Aber es nervt trotzdem, wenn man als Fan feststellt, logisch. So, okay, das und auch wie du sagtest, diese Phasen, die der Verein durchlebt, das ist ja auch wirklich absurd, wie das immer läuft. Es gibt ein wirklich tolles Ergebnis und da kann man die Uhr danach stellen, dass es spätestens 2 Jahre später wieder komplett alles mit dem Arsch eingerissen ist. Und dann wird wieder frisch aufgebaut, bis zu einem tollen Ergebnis. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass es jetzt wieder 2 Jahre dauert. Und naja. Hoffen wir mal, dass dies das zweite Jahr ist und dann,
ja,
dann will ich mal sehen, was du sagst, wo wir in 2 Jahren sind.
Ja, genau. Du, Fähnchen im Wind. Ich bin da wie Markus Söder. Ich ändere meine
oh, nee, sag
Meinung
das nicht.
Häufiger als meine Unterhose. Nein, aber ich meine, vielleicht gelingt es einem ja auch mal, Dinge beieinander zu halten, die erfolgreich sind. Da sprechen wir jetzt gerade in der Zeit von Niko Kovac vielleicht nicht über den richtigen, auch wenn wir ja auch die positiven Dinge betont haben, aber zum Beispiel mit Olli Glasner und so weiter, das schien ein Perfect Fit zu sein Und erst dachte man noch, auch der Standort Wolfsburg konnte ihn nicht halten. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch sehr gut an die Royalaufnahme, die wir dann im Sommer hatten, im letzten Sommer, wo wir dann festgestellt haben, Dinge bei Eintracht Frankfurt sind exakt so passiert wie beim VfL Wolfsburg. Und man konnte, ich hatte auch eine gewisse Erleichterung bei dir rausgehört, dass du gesehen hast, es lag nicht komplett an uns, dass wir Oliver Glasner nicht halten konnten.
Also es war wirklich, also mal abgesehen davon, dass es mich irrsinnig genervt hätte, wenn er jetzt mit Frankfurt noch Meister geworden wäre oder so, weil dann wären halt auch wirklich gar keine Argumente mehr auf Wolfsburger Seite gewesen. Er war nicht so wahnsinnig erfolglos in Frankfurt, aber es ist halt krass zu sehen, dass das wieder passiert ist. Und ich schaue jetzt halt sein Engagement in England ganz gespannt an, um zu gucken, ob das wieder so ist, ob wir in 2 Jahren wieder davon reden, dass Oliver Glasner auf dem Markt ist, weil er vom Hof gejagt wurde oder gegangen ist. Oder das ist ja auch das Absurde, dass bei beiden Vereinen das irgendwie auch alles so wabernd geblieben ist. Also, dass er es geschafft hat, wegzugehen und keiner weiß eigentlich, wie es passiert ist und wer eigentlich Schuld hat, weil irgendwie alle sich doof verhalten haben. Und
genau,
ist auch eine Fähigkeit.
Vielleicht schafft es ja der Standort Wolfsburg mal, sowohl auf Spielerseite als auch auf Trainerseite Menschen zu halten, weil sie überzeugt sind von dem, was bei Wolfsburg passiert. Und ich halte das nicht für komplett ausgeschlossen, auch wenn es gerade sehr far-fetched, sagt man im Englischen, also sehr irre eigentlich klingt, dass das vielleicht sogar Niko Kovac ist. Weil gewisse Dinge, wie gesagt, ich möchte auch kein Spiel aus der Hinrunde nochmal sehen, also verstehe mich nicht falsch.
Ich will auch keins aus der Rückrunde nochmal sehen, aber es ist eine ganz andere Geschichte.
Ja,
aber
gewisse Eigenschaften von ihm scheinen mir doch sehr gut zu passen. Und grundsätzlich finde ich das positiv, wenn auch mal festgehalten wird an einem Trainer.
Ja, eben. Und das ist genau das, weil, also, ne, jetzt haben sie an ihm festgehalten und es wird gesagt, man hätte ihn längst feuern müssen. Und wenn sie ihn gefeuert hätten, hieß es, na guck, in Wolfsburg wird schon wieder der Trainer ausgetauscht. Die können nicht gewinnen in der Situation. Also, nur wenn sie gewinnen, können sie gewinnen. Das wäre halt ganz schön. Das hätte es uns allen leichter gemacht. Aber in der Situation verstehe ich, dass sie das so gemacht haben. Ich glaube auch, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube auch, dass Niko Kovac der Meinung ist, dass das eigentlich immer noch ganz gut passt. Also, ne? Also, dass der auch glaubt, dass das noch was werden kann. Ich glaube nicht diese Saison. Ich glaube, das müssen wir uns abschminken, auch wenn es punktetechnisch jetzt theoretisch ja noch sein kann. Wie du sagst, das Mittelfeld ist komplett so mittelmäßig. Also, das mittelste Mittelfeld aller Zeiten.
Ja, sehr schön.
Da können wir halt ratzfatz, also mit, wenn man so eine absurde Siegesserie hinlegt, 3-4 Spiele.
So wie am zweiten Spieltag, ja, genau.
Ja, genau, so eine ewige Siegesserie von, sagen wir mal, 2 Spielen, dann bist du plötzlich oben dran und das, ja, aber wie gesagt, das glaube ich nicht, dass das diese Saison jetzt noch reicht, dann wirklich in die Gefüge zu kommen, in die man eigentlich wollte. Aber man kann sich halt trotzdem, ich sag mal, mit Anstand aus der Saison verabschieden und dann zur neuen Saison noch mal gucken, ob man vielleicht hier und da noch was ändern muss. Aber ich glaube, das Gefüge der Mannschaft, wenn man sich das anguckt, das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja wirklich eine ziemlich gute Truppe, vielleicht ein bisschen unausgewogen, aber ich, also auch mal so ganz persönlich, ich mag die alle. Ich finde, das ist eine wahnsinnig sympathische Truppe, wenn man die zusammen auch auf dem Platz sieht, wenn sie jetzt nicht gerade wieder ganz blöd kurz vor Schluss einen Ausgleich kassiert haben, sondern wenn man so sieht, wie die miteinander umgehen, das wirkt alles sehr, sehr gut, sehr harmonisch und kein Spiel, also ne, auch der Umgang untereinander mit den Fans, das ist alles super und ich möchte eigentlich gar nicht, dass da so viel geändert wird. Ich will eigentlich nur, dass sie, ich sag mal, pro Spiel ein Tor mehr machen und dann ist eigentlich alles gut.
Ja, ich habe ja auch den Take dazu gelesen, dass nur weil der Charakter der Mannschaft so gut wäre, Niko Kovac noch im Amt ist. Kann man ehrlich gesagt auch nicht gegen argumentieren, das werden wir alles erst im Nachhinein wissen. Dennis, wir haben die Zeit komplett aus den Augen verloren und das ausgerechnet beim VfL Wolfsburg-Fokus. Wir haben ja hier in 3 Teilen aufgenommen und unser 3. Teil, in dem wir gerade aufnehmen, der ist so lang, wie eigentlich geplant war für einen. Deswegen danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch meinen manchmal schwer nachvollziehbaren Gedankenmonologen immer bereit warst zu folgen. Danke dir und ich bin extrem gespannt. Ich überlege sogar, ob ich diese Folge übertitle mit "Ist Kovac doch der Richtige?" Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind jetzt bei dieser Frage
rausgekommen. Das ist verrückt, ne? Weil ich
was war das?
Ich weiß es auch nicht, aber ich bin eigentlich auch damit reingegangen, dass ich schon sage, naja, also es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit und hoffen wir mal, dass, aber im Endeffekt sind uns lauter gute Gründe eingefallen, warum man vielleicht einfach doch noch mal am Trainer festhält.
Ey, ich bin so gespannt auf das Feedback. Vielleicht haben wir auch halluziniert gemeinsam. Ja, zu wenig Sauerstoff im Raum bei uns beiden oder waren es die vielen Sendeabbrüche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke ich dir sehr, dass du mit dabei warst. Dennis Lindner, ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann und man kann dich ja auch hören, wenn man sich für Wrestling interessiert. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk dabei warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Das hat Spaß gemacht.
Aber wirklich. Und wer hätte das gedacht? Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Sendungen wie diese sind komplett crowdfinanziert von euch. In dieser Folge danke ich Höllerich, Michael BSC, Timo Schwarz, Regionalliga-Reform jetzt, das ist Tobias, München ist blau, JD oder JD und Falaxi. Sie alle haben uns unterstützt. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie das geht. Via PayPal, Kreditkarte, Überweisung. Alles ist möglich und alles, was es hier im Rasenfunk gibt, das ist von euch finanziert. Deswegen ganz herzlichen Dank dafür. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Alle, die mich kennen.